Liebe Gemeinde, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen in den Nostromo-Gesprächen. Wie ihr hört, hier erstmal der Udo, weil heute ein Wunschfilm meiner Wahl. Und ich begrüße jetzt erstmal hier mit mir im virtuellen Studio den lieben Basti. Hallo Basti.
Hallo Udo, grüß dich.
Ja, grüß dich auch. Wir quatschen gleich. Ich habe einen kleinen Einstieg, den muss ich mal vorne wegschieben. Und zwar will ich ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und zwar zuerst einmal überhaupt nicht für irgendwas von uns, sondern einfach nur, weil ich hier was habe auf dem Zettel. Das finde ich einfach sehr, sehr unterstützenswert. Ich habe es schon häufiger erwähnt. Hier gibt es so ein Double Feature in der Stadt und die machen auch einmal im Jahr ein wunderschönes Festival. Das heißt im Bahnhofskino um die Welt. Und dieses Jahr haben die ein Jubiläum und ich weiß gerade überhaupt nicht, welches Jubiläum, aber sie haben ein Jubiläum. Und deshalb machen sie noch ein zweites Festival. Und soweit ich weiß, handelt es sich dabei das allererste Mal um ein Festival mit 35 mm Krachern in O-Ton. Das findet hier statt in Düsseldorf in der Blackbox. Das ist das kleine Kino vom Filmmuseum. Und zwar vom 1.11. bis zum 3.11.2024. Und ich wollte mal ganz kurz die Filme vorstellen, die da kommen. Wirklich nur einmal schnell durchrauschen für alle interessierten Menschen da draußen. Denn das Programm ist wirklich fantastisch. Fantastisch. Und dass, falls irgendwer hier aus dem Einzugsgebiet NRW kommt oder irgendwo aus irgendeiner greifbaren Nähe, das lohnt sich immer total. Die machen das super sympathisch, die machen das echt schön. Da gibt's immer tolle Einführungen, da gibt's immer richtig geile alte Werbeclips dazwischen. Da reißt auch mal der Film und alle können in Ruhe diskutieren. Es gibt oft eine coole Überraschung und so. Also das ist echt ein riesengroßer Spaß. Die Filme. Komme ich nämlich auch drauf. Ich habe es gesehen und musste direkt schmunzeln. Wir haben den letztens erwähnt in unserer Slasher-Folge. Der erste Film, der da steht, ist nämlich Amsterdamed. Den habe ich ja auf meiner Liste mit drauf, Leute. Das ist die Chance, sich Amsterdamed auf der großen Leinwand anzugucken. Gefolgt von einem weiteren Kracher und einem wirklich Favoriten von mir, mein absoluter Lieblingsfilm vom Cronenberg, Videodrome. Wirklich wundervoll. So, und dann kommt direkt im Anschluss Fight of the Bloody Apes. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, bin ich sehr gespannt. Dann kommt der gute alte Reanimator, den ich auch sehr schätze. Nicht uneingeschränkt, aber ich mag ihn und ich freue mich sehr, ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Ja, und dann kommen noch vier mir noch gar nicht bekannte Vertreter mit The Killer, Surf Nazis Must Die, Uzumaki und, oh Gott, den weiß ich überhaupt nicht, wie man den ausspricht. Ich versuch's mal, Basigar. Keine Ahnung. Ihr könnt einfach bei Instagram mal vorbeigucken, bei Mondo Bizarr. Und da ist auch einfach ein Flyer. Da könnt ihr euch die Poster, die Plakate mal angucken. Und ja, mehr will ich dazu gar nicht verlieren. Ich freue mich, wenn ich da irgendwen treffe, irgendeine Hörerin, irgendeinen Hörer, dann sagt gerne mal Hallo. Ich werde höchstwahrscheinlich bei sämtlichen Filmen anwesend sein. So, und dann kommt noch eine zweite Werbung. Auch die mache ich relativ kurz und schnell. Ich habe ja letztens schon eine EP rausgehauen und dieses Mal kommt keine EP, sondern direkt hinterher ein Album. Ein Album, wo nicht nur ich beteiligt bin und auch nicht nur die Sängerin mit dabei ist, die auf der letzten EP mit dabei ist, wo ich sehr froh bin, dass sie wieder mit dabei ist, sondern, lieber Basti, du bist auch mit am Start, ne?
So ist es, genau. Ich habe ein wenig getrommelt.
So sieht's mal aus. Und wir entführen euch da in super faszinierende Science-Fiction-Klangwelten, die sehr Soundscape-mäßig sind, die sich sehr wie ein Soundtrack aus den 60ern, 70ern aus dem Science-Fiction-Bereich anfühlen. Und da wird auch demnächst noch ein Teaser kommen. Ja, da kommt dann mehr Infomaterial. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, weil das jetzt sich zeitlich hier annähert. Ich weiß gar nicht, wann wir die hier veröffentlichen, aber das wird rund um den Zeitpunkt sein. Der Vorverkauf startet nämlich am 13.09. und der lohnt sich diesmal ganz besonders, weil es auch eine limitierte Audiokassette mitgibt. Also schaut mal rein, stützt euch drauf, Bandcamp-Seite, Low Orbit Drift und alle weiteren Infos reiche ich dann irgendwann mal nach, wenn ein Teaser da ist. Und wenn es Richtung Veröffentlichungsdatum geht. Das Ding kommt raus am 13.11. auf Bandcamp, am 13.12. im Streaming. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Aber der Vorverkauf lohnt sich. Wenn ihr Bock auf Audiokassette habt, go for it. So, und da sind wir eigentlich auch schon im Thema bei der Abenteuerfilmgeschichte und nicht im Science-Fiction-Bereich, sondern heute geht es hier ein bisschen um Abenteuerfilme im Allgemeinen und um einen schönen Film, den ich mitgebracht habe. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Headline gesehen. Das ist heute Die Stadt der Verlorenen aus dem Jahre 1957 oder Legend of the Lost im Original. Regie Henry Hathaway. Aber bevor wir da reingehen, Basti, ich weiß, es gibt schon einen Abenteuerfilm, über den du hier mit dem Fred gesprochen hast, und ich, Schande über mein Haupt, ich habe diese Folge nicht gehört. Deshalb muss ich ganz unverblümt fragen und auch völlig unbeleckt und neugierig: Was verbindest du ganz persönlich mit Abenteuerfilmen? Wie bist du damit groß geworden? Was sind deine Einflüsse? Nimm mich mal ein bisschen mit rein, was dich und deine Geschichte mit dem Abenteuerfilm im Allgemeinen und im Speziellen dem alten Abenteuerfilm, was das angeht. Was ist deine Reise?
Das ist eine schöne große Frage. Ich kann auf jeden Fall schon mal eins sagen, weil ich damit schon gerechnet habe, dass die Frage kommen wird heute. ich kurz in mich gegangen bin und festgestellt habe, dass ich mehr Abenteuerromane in meiner Kindheit und Jugend gelesen habe. Also die klassischen Sachen, sowas wie Tom Sawyer zum Beispiel, aber auch ganz klassische, diese typischen Jugendbücher von Enid Blyton zum Beispiel, wo es auch so um Detektivgeschichten gehen, die eben halt auch immer wie so ein Abenteuer sind. Also ich finde, die meisten Detektivgeschichten sind auch irgendwie so viele Abenteuergeschichten oder versteckte Abenteuergeschichten. Da würde ich nachher wahrscheinlich auch nochmal mit dir nachdiskutieren und nachfragen, was ist denn eigentlich so ein klassisches Abenteuergeschichte, Abenteuerfilm? Beim Buch ist es manchmal fließend, die Übergänge. Ich muss an Jules Verne denken, wo dann eben halt Science Fiction noch mit geschnitten wird. Aber was den Film betrifft, da war ich ja damals richtig heiß drauf. Ich wollte immer gerne Abenteuerfilme sehen. Ich habe als erstes Romancing the Stone gesehen, also Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Das hat mich angefixt. Der lief ja auch immer, war immer verfügbar und er hat eine tolle Stimmung. Und das war uns damals auch klar. Wir mussten unbedingt mal auch über diesen Film von Zemeckis sprechen. Sind aber nie wieder zum Abenteuerfilm zurückgekehrt, denn eigentlich liegt es auf der Hand, Riders of the Lost Ark, beziehungsweise alles, was mit Indiana Jones zu tun hat, das ist ja eigentlich so, das wäre das nächste Ding. Aber Welte Podcast hat ja noch nicht darüber gesprochen, deswegen ich das immer beiseite geschoben hat. Quatermain, also auch wieder in den 80ern zu bleiben, das war auch irgendwie eine ganz schöne, naja, Krutze.
Richard Chamberlain, ne?
Und eine junge Sharon Stone,
ja,
genau.
Stimmt.
Genau, ich habe alle beide gesehen und ich fand die damals schon nicht so toll und ich weiß nicht, ob das so cool ist. Was noch passen würde, wäre Crocodile Dundee. Das habe ich damals auch sehr gerne gesehen, so die Aussie-Variante. Das sind so die Filme, an die ich mich direkt so noch erinnern kann. Und dann gibt's natürlich noch so ein Abenteuer-Genre, was so in den 50ern waren. Hatari zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das 50 oder 60er ist, da bin ich mir gerade nicht so sicher.
Ich glaube, Hatari ist Anfang 60er, ja.
Aber das gehört da ja auch irgendwie mit rein und da gab es noch viele andere Vertreter, die ich alle nicht gesehen habe. Und ich muss auch wirklich sagen, das, was ich kenne davon, hat mich aber auch nie wirklich gereizt. Also diese klassischen Hollywood-Schinken haben mich nie wirklich gereizt, also was jetzt das Abenteuer betrifft. Da haben mich sozusagen die 80er Jahre dann doch ein bisschen mehr gepackt, aber leider kam da nicht mehr so viel. Wenn ich dann so an die Neuzeit denke, was gab's denn da? Da gab's diese ganzen mit, wie heißt der?
Nicolas Cage, die Sachen, ne?
Dankeschön, vielen Dank. Genau die meine ich, die mit Nicolas Cage. Die habe ich, als sie rauskam, habe ich die mir gerne angeschaut und ein paar Jahre später fand ich die schon ganz furchtbar. Also die sind nicht gut gealtert.
Ja, das stimmt. Obwohl, ich gucke die immer noch ganz gern. Aber ich wollte noch einfügen, es gab noch sowas wie die Mumie, die ganzen Sachen und diesen Sahara gab es auch noch. So
das,
Zeug,
das wollte ich. Das wollte ich auch gerade sagen, weil dann gab es ja sozusagen diesen Versuch, dieser Hammer-Horror-Filme nochmal aufzuwärmen und da hat man mit der Mumie angefangen und die sind aber weniger Horror, sondern halt mehr Abenteuerfilme und die gehören tatsächlich auch noch mit dazu. Und dann hört es aber wirklich bei mir schon auf, also dann muss ich wirklich ganz, ganz tief bohren oder das, was du mir jetzt gleich sagen wirst, wie deine Verbindung ist, denn du hast ja heute den Film ausgesucht und ich kannte diesen Film natürlich noch nicht. Und mich würde jetzt echt mal interessieren, wieso deine Backstory so mit Abenteuerfilmen ist.
Oh, meine Backstory ist groß und vor allem ist die auch wichtig. Das Abenteuergenre ist eins meiner absoluten Lieblingsgenres und da auch explizit wirklich die alten Abenteuersachen. Man muss da jetzt mal zurückspulen, der kleine Udo, so mit, so zwischen 8 und 15, würde ich sagen, oder 8 und 14. Ich hatte halt zwei Stationen, wo ich sehr viel mitgeguckt habe. Das war einmal zu Hause mit meinen Eltern und mit meinen Geschwistern, wo man immer gemeinsam vor der Glotze gelandet ist für irgendwelche Filme und so. Da war alles Mögliche dabei. Aber eigentlich, wenn es um diese Abenteuerfilme geht, muss ich auf ein anderes Sofa schielen. Und das war immer, wenn ich drüben... es gab das Haus, wo meine Großeltern gewohnt haben. Da waren meine Großeltern bis zum Jahre 91 drin und das Haus war aufgeteilt. Unten waren Oma, Opa und oben waren meine Tante und mein Onkel. Und eigentlich geht's da vor allem um meine Tante und meinen Onkel, denn da, wenn ich da übernachtet habe, wurde eigentlich abends immer ein Film in den VHS-Player reingeschoben und es war eigentlich immer ein Film, den mein Onkel ausgesucht hat. Was hieß, der stand auf Western, klassische US-amerikanische Western, und der stand auf Abenteuerfilme, explizit vor allem Dschungelabenteuer, oft Seeräuberstreifen, manchmal auch so ein bisschen Krempel drumherum. Da kam ansonsten manchmal auch der ein oder andere Kriegsfilm, aber größtenteils echt so John Wayne-Geschichten oder so, ne? Und da habe ich Ümmele viele Filme gesehen, das muss man wirklich sagen. Da bin ich groß geworden mit so Sachen, die ich immer noch liebe, sowas wie Der Rote Korsar oder Herr der Sieben Meere, so Errol Flynn-Dinger, auch Captain Blood oder natürlich der alte Robin Hood, was für mich auch sehr viel Abenteuerfeeling hat. Oder auch so, du hast Jules Verne erwähnt, der alte Die Reise zur geheimnisvollen Insel mit diesen wahnsinnig schönen Kreaturentricks da und Die drei Musketiere, da habe ich eine Folge gemacht im Klassiker-Fable, da bringe ich über mehrere Stunden meine Liebe für diesen Film zum Ausdruck, weil es einfach wirklich für mich ein quasi perfekter Streifen ist. Ich habe unglaublich viele Dschungelfilme gesehen, wo ich immer mal wieder versuche rauszufinden, welche das waren, anhand dieser Bruchstücke, die noch so in meinem Kopf sind. Es waren wirklich viele, wo sich irgendwelche raubeinigen Männer mit Macheten durch den Dschungel schlagen und irgendwelche Schätze suchen oder vor irgendwas flüchten oder irgendwas in die Luft sprengen müssen oder, ach, keine Ahnung.
Aber jetzt, wo du sagst, wir haben hier über die Schatzinsel gesprochen, das ist eine unserer beliebtesten Folgen hier im Podcast, tatsächlich auch. Das ist ja auch ein Abenteuerfilm,
ja, also
zwar
ja.
Buchverfilmung, aber auch klassisch Abenteuerfilm, ja.
Absolut, also in den 50ern waren ja wahnsinnig viele von diesen Abenteuerstreifen irgendwie Buchverfilmung oder irgendwie mit einem historischen Stoff im Hintergrund oder so. Ja, und auf Western-Seite, da gibt's halt auch echt viele, die sich wie ein Abenteuerfilm anfühlen. So ein Rio Bravo spielt zwar nur in einem Setting, aber hat trotzdem so ein Feeling, oder so ein Winchester 73. Hatari hast du erwähnt, der ist nochmal so ein Zwischending irgendwie. Manche fühlen sich ja an wie so ein bisschen Western, ein bisschen Abenteuer. Schatz der Sierra Madre wollte ich noch ganz gerne erwähnen. Das ist auch so ein Klassiker, den ich da gesehen habe. Also, oder in Richtung Science Fiction geguckt, ist natürlich auch Abenteuerfeeling drin. Ein Film, den ich wahnsinnig gerne mal besprechen will irgendwann, ist der Alarm im Weltall, weil der so unglaublich besonders ist, so diesen Philosophiecharakter hat, diese unfassbar schönen Mad Paintings hat, diese Farben und so. Da ist auch das Schwarze Loch vielleicht noch zu erwähnen, der für mich auch so ein Abenteuerding hatte. Und und dann natürlich die ganzen Raumschiff Enterprise Sachen. Wenn man die klassische TOS-Serie guckt, ist das auch ein bisschen wie so ein Abenteuerding im Weltall mit diesem Erforschen neuer exotischer Orte und Wesen und so weiter. Das ist ja auch irgendwie daraus entstanden, ne? Auf jeden Fall, der kleine Udo damals ist mit diesem Krempel extrem eng groß geworden war. Also ich habe wirklich viel gesehen und das, was mich da, glaube ich, mit am meisten geprägt hat und bis heute verfolgt, ist ganz viel die Filmmusik. Und das hat auch wirklich einen Einfluss auf mich gehabt, der irgendwie mit den Jahren immer größer geworden ist, weil das, was ich heute so, ich höre viel unterschiedliche Mucke, ne? Also von sehr harten Sachen über sehr jazzige Sachen, da ist ganz viel elektronischer Einfluss auch mit reingekommen und so. Aber das, was ich am meisten auf den Ohren habe, ist Exotica, also klassische Exotica-Soundtracks der 50er und 60er, Exotica-Jazz aus dieser Zeit und halt eben Sachen, die sehr nah dran sind, sehr verwandt sind, sowas wie äthiopischer Jazz zum Beispiel. Also um mal ein paar ganz bekannte Namen zu nennen jetzt aus diesen Genres, damit ihr da draußen das irgendwie verbinden könnt. So ein Milt Raskin zum Beispiel hat sehr schöne alte Sachen gemacht oder Ima Sumac oder wie auch immer die Dame ausgesprochen hat, ganz unglaubliche Stimme, die tolle Soundtracks gemacht hat aus der Zeit. Les Baxter ist zu erwähnen oder Arthur Lyman. Es gibt halt auch neuere Vertreter irgendwie, zum Beispiel beim beim Etude Jazz muss man Mulatu Astatke nennen oder ganz frisch entdeckt. Ich entdecke halt irgendwie jeden zweiten Tag immer noch was Neues in dem Bereich, ist die Band The Sorcerers, die auch irgendwie 3 Alben raus haben, die ich ganz, ganz großartig finde. Die, dieses Exotische hat mich als Kind halt angezogen. Das war für mich eine unglaubliche Magie. Ich fand das, dieser Eskapismus, den die Abenteuerfilme der 50er mitbringen und den auch diese Musik mitbringt, den diese Bilder mitbringen, diese großen Technicolor-Bilder, die es da oft gab oder auch manchmal diese grisseligen Schwarz-Weiß-Bilder, die da auch manchmal noch zu sehen waren. Es hat mich mitgenommen, so wie für dich wahrscheinlich diese Bücher, in Welten, die so weit weg waren von meiner Realität, dass da meine Fantasie komplett eintauchen konnte. Da gab's unglaubliche Orte, da gab's Sonnenaufgänge, die ich so noch nie gesehen habe. Die Wüste, die Berge, der Dschungel, gefährliche Kreaturen, unglaublich schöne Frauen, die da manchmal durch die Gegend tanzen oder durch den Wald schwingen, was weiß ich was. Also es Tempelanlagen, Schatzsuchen, also das wirklich als Kind hat mich das schon begeistert, als Jugendlicher ebenso und irgendwie verfolgt mich das bis heute, denn ich gucke diesen alten Krempel unglaublich gerne. Sehr oft ne, so Piratensachen, Mantel- und Degengeschichten, aber eben auch so richtig klassischer Abenteuerstoff wie das, was wir hier heute besprechen, denn die Stadt der Verlorenen habe ich rausgesucht, weil das für mich Das ist ein ganz besonderer Film. Der hat damals mir eine Stimmung von Film gezeigt, eine Konstellation von Charakteren und ein Setting gezeigt, dass ich, obwohl ich so viele Abenteuerfilme gesehen habe, so nicht geballt in einem Film gesehen habe. Der hat für mich irgendwie eine besondere Magie, die ganz viel bündelt von den Sachen, die ich mag aus dieser Zeit. Deshalb dachte ich, das ist ein verdammt schöner Vertreter, der so in der Mitte dieser Zeit spielt, der irgendwie eine ganz viele Dinge unterbringt, ganz viele bekannte Gesichter drin hat, also naja, ganz viele 3 bekannte Gesichter mit drin hat, und der irgendwie trotzdem was unglaublich Besonderes hat und der überhaupt keinen großen Beliebtheits- und Bekanntheitsgrad hat, ganz im Gegenteil, der wird gerne ignoriert, der wird auch häufig nicht gemocht und dann werde ich immer wieder der etwas kleinere Udo, guckt da drauf und sehe diese unglaubliche Magie, die mich auch heute noch kriegt. Denn das habe ich jetzt wieder festgestellt. Ich habe ihn zweimal geguckt. Die Stadt der Verlorenen hat bei mir keine Magie verloren. So, es war jetzt ganz schöner Monolog, aber ich glaube, das also als Fundament, das ist für mich das Thema Abenteuerfilm und ich habe diese Verbindung zu den Büchern nie so gekriegt wie du. Das finde ich total spannend, weil in meiner Familie waren diese Karl-May-Sachen und sowas war unglaublich vertreten. Es war bestimmt auch eine unglaublich geile Magie, da so mit der Fantasie einzutauchen, oder?
Also das auf jeden Fall. Du liegst abends im Bett, du hast die Taschenlampe, die berühmte, unter der Bettdecke und liest dann was. Also das ist cool, wenn du da die Möglichkeit, wenn ich die Möglichkeit dafür hatte, dann habe ich das auch getan. Aber ich hatte relativ schnell die Möglichkeit, einen ganz alten Fernseher in meinem Zimmer zu haben. Und da ist das Buch tatsächlich ein bisschen weniger geworden, weil ich ja dann selber ja dann da auch schon Fernsehfilme schauen konnte und so wie der Videorekorder bei uns Einzug hatte und ich selber aufnehmen konnte, habe ich natürlich dann halt auch das coole Zeug aufgenommen. Da guckst du dir nicht mehr einen Abenteuerfilm an, den du dir mit dem Opa angucken kannst, sondern guckst du dir dann schon den Actionfilm an oder den Horrorfilm an. Also da hat sich das in so einem frühen Alter, du weißt ja, wann ich welche Filme schon gesehen habe, relativ schnell in eine Richtung verschoben. Weswegen ich da wahrscheinlich auch einige Klassiker wirklich auch übersprungen habe. Und also, was mir jetzt noch eingefallen ist, aber gut, dass du das so weit ausgeholt hast, zum Beispiel sowas wie Sindbads siebte Reise. Das ist ja auch klassisch Abenteuerfilm und das habe ich alles gesehen, der kleine Muck und das sind ja alles ja auch Verfilmungen von eben halt Märchen, Sagen und irgendwelchen Buchbänden, aber ja, also um es kurz zu machen, ich habe viel gelesen, nicht so Filme gesehen, wie du gesehen hast, aber ich habe trotzdem irgendwie so eine Liebe für Abenteuerfilme und wünschte mir, dass es auch heute noch coole Abenteuerfilme mit Qualität geben würde. Also das muss ich wirklich sagen, also kannst du mir aus den letzten 15 Jahren einen guten Abenteuerfilm nennen, wo du sagst, jo, oder 2 oder 3?
Boah. Da muss ich mal kurz in mich gehen. Da wird's schon richtig schwierig. Ist jetzt die Frage, wo macht man da die Grenze? Ne, sind zum Beispiel manche von diesen Katastrophenfilmen, die ich ja sehr schätze, sind da vielleicht auch irgendwo versteckte Abenteuerfilme drin? Aber wenn wir jetzt in Richtung wirklich klassische Abenteuerfilmgrenzen reingucken, dann nein. Dann, also, ne, bleiben da die Ausläufer von Indiana Jones, über deren Qualität man sich trefflich streiten kann. Und halt die genannten Dinge, ne? Aber ich würde jetzt zum Beispiel diese Reihe, die Mumie oder sowas, würde ich jetzt nie als wirklich wahnsinnig gute Filme bezeichnen. Die machen auf einer Popcorn-Seite echt Spaß, ne? Die Brendan Fraser zuzugucken bei seiner Arbeit macht eh immer irgendwie Freude. Aber also, das kann ich jetzt schwer vergleichen mit so den Kalibern der alten Tage. Da ist wirklich ein Mangel. Es gibt Abenteuerfilme, die rauskommen. Oh, mir fällt jetzt gerade der eine Name nicht ein, der war sehr bekannt.
Jumanji?
Nee, sowas meine ich gar nicht, sondern wirklich eine viel ernstere Schiene, wo auch so eine Expedition, so ein Trek in den Dschungel ist und mit einem Floß und dann werden die auch mit Speeren angegriffen und so weiter. Und der ist gar nicht lange her. Boah, da muss ich nachgucken, Basti, da muss ich jetzt gerade die Flügel strecken.
Es sein können.
Ja, es gibt Filme, die rauskommen, aber trotzdem, also das ist unglaublich selten, das ist wirklich, wirklich wenig und oftmals auch eher so, das muss man sehen, wie es ist. Da war einfach so die Zeit 50er, 60er riesengroß drin und da kam halt echt nochmal dieser Schwall in den 80ern, ne, wovon halt auch viel Quatsch ist, aber auch ein paar echt gute Sachen dabei sind. Aber jetzt im Moment, da dürfte gerne nochmal ein Revival kommen. Aber ich fürchte, auch das wird nicht mehr dasselbe sein, weil ich glaube, die Magie, die in den 50ern besonders da war und weshalb ich jetzt persönlich wirklich immer wieder auch zu diesen Streifen greife, ist halt, da werden auch echte Schauplätze gezeigt. Und dass das heute so gedreht wird, ist ja beinahe unvorstellbar, oder?
Also viele Sachen sind unvorstellbar, was da auch in alten Filmen gemacht worden ist mit Tieren und wie mit denen umgegangen worden ist. Also da gibt's ja ganz furchtbare Beispiele. Also da muss ich ehrlich sagen, bin ich froh, dass wir da in einer anderen Zeit sind, vor allem auch mehr technische Möglichkeiten haben. Und viele würden das auch gar nicht mitbekommen. Weil es mir gerade einfällt, sowas wie Jurassic Park ist schon eher Abenteuerfilm, finde ich zum Beispiel. Der bedient sich ja an diesen klassischen Abenteuerfilm-Tropes. Und ich habe ja erst letztens das Buch gelesen, festgestellt, dass das komplett anders ist als ja der Film. Da sind zwar weniger Abenteuermomente drin und der Film fühlt sich schon eher wie ein Abenteuerfilm an. Und hier im Podcast hatten wir auch mal über Messers Schneide gesprochen, fällt mir auch ein, und da sind auch doch viele Abenteuermomente drin. Aber so richtig klassisch Abenteuerfilm, nee, da kann ich einen Sack zumachen. Da fällt mir nämlich selber auch aus den letzten 15 Jahren nichts wirklich Gescheites ein.
Ja, also da müsste ich wirklich nochmal tiefer reingehen. Es gibt bestimmt welche. Ich muss jetzt gerade an sowas wie Kon-Tiki denken. Ist das ein richtiger Abenteuerfilm? Irgendwie ja schon. Und der war jetzt gar nicht so verkehrt. Und es gibt ein paar Vertreter, ne? Aber also die sind wirklich rar gesät. Und es ist einfach sehr selten, dass sowas rauskommt. Es kommt halt auch so ein Quatsch wie Jungle Cruise raus, der irgendwie durchaus unterhalten kann. Und das ist quasi ein klassischer Abenteuerfilm. Aber eben mit den heutigen Mitteln, wo ich dann drauf gucke und worauf ich mit der Frage mit den Schauplätzen nämlich hinaus wollte, es war gar nicht der Umgang mit den Tieren und so, das ist keine Frage. Ach so. Da gibt's viele Abstriche. Aber es wurde halt zum Beispiel jetzt wie dieser Film wirklich in einer echten Wüste gedreht und nicht vor grünen Wänden. Ach so. Und das ist schon ein Riesenunterschied, weil ich finde, in einem Film wie diesen hier, da werden wir gleich in Ruhe drüber sprechen, da lebt und atmet die Wüste eben. Und das ist was, das ist jetzt heute nicht unbedingt mehr immer so, wenn ich mir da manche Dinge angucke. Da will ich jetzt auch gar keinen Rant ablassen über moderne Filme und moderne Technik. Das, was ich sagen will, ist einfach nur, wenn man damals einen Dschungelfilm gesehen hat, dann ist der in den allermeisten Fällen auch in einem echten Dschungel gedreht worden. Und das macht mit mir als Zuschauer einfach irgendwas. Das bewegt in mir irgendwas, wenn ich echte Dschungelgeräusche hören kann, wenn ich da wirklich einen echten Dschungel sehe, wo auch echter Regen unterwegs ist mal, ne? Und wo auch ein echter Sonnenaufgang ist. Das ist mit dem Computer toll nachzubauen. Sonnenaufgänge können mit dem Computer klasse aussehen. Aber es ist nicht das Gleiche. Irgendwie.
Das erklärt wahrscheinlich auch diese große Popularität gerade von den zwei Dune-Filmen, die ja eben halt an Location gedreht worden sind. Und wenn du im Kino bist und du siehst diese echte Wüste, die ist ja schon an sich schon atemberaubend. Und da hast du natürlich recht. Also das ist auch eine schöne Überleitung tatsächlich, denn ich finde die Wüste in dem Film hier sehr atemberaubend und sehr schön.
Ja, absolut. Das ist wirklich, also da müssen wir gleich drüber reden, wie das Ganze hier aussieht. Aber um nochmal ganz kurz dieses Abenteuerthema ganz allgemein abzuschließen. Mich hat noch interessiert, hast du favorisierte Genres, wo du sagst, das ist jetzt so mein Lieblings-Subgenre im Abenteuergenre? Hast du da irgendwas, wo du sagst, boah, das habe ich am meisten gelesen, das habe ich am meisten verschlungen oder das fand ich immer am stärksten?
Ja, also da kann ich schon sagen, das ist meistens alles, was mit Piraten zusammenhängt. Das Piraten, Freibeuter und das Ganze, das fand ich irgendwie als Kind schon irgendwie spannend. Wenn es zu klamaukig war, fand ich es nicht so cool, aber gerade in der Zeit, als dann Pirates of the Caribbean rauskam, da war ich damals hyped. Also ich war absolut hyped, als das da im Kino rauskam. Ich habe mir sofort die DVD gekauft, als die rauskam. Ich habe das hoch und runter geschaut. Ich fand das toll. Also wirklich, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auch der Piratenbraut viel abgewinnen können von Rennie Harlin. Mhm. Und ja, doch, Piratenfilme, die haben es mir echt angetan und natürlich aber auch die klassischen Indie-Filme, die ja nochmal ein extra Trope sind. Also, wo sozusagen die Science gemischt wird, halt mit diesem Abenteuer. Das fand ich cool, dass das so verwoben ist und naja, ist halt auch ein Spielberg-Film. Also da muss ich wirklich sagen, Spielberg hat allgemein so ein Händchen so für dieses Abenteuer-Feeling in seinen Filmen. Also gerade der Weiße Hai, der Schlusspart auf dem Wasser, der fühlt sich immer wie so ein Abenteuerfilm an. Wenn die da losziehen und den Hai jagen. Und ja, also kann ich wirklich sagen, so Lieblingspiraten oder eben halt das Indie-Setting. Mhm. Und bei dir?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde sagen, wenn ich es wirklich festnageln muss, muss ich die Piraten definitiv auch nennen. Absolut. Mhm. Früher vielleicht auch noch Mantel und Degen, was heute ein bisschen weniger geworden ist. Da habe ich nur noch sehr ausgewählt Bock drauf. Und ich würde sagen, wirklich diese klassische, wie nennt man das? Es ist eigentlich eine Art von Schatzsuche, so wie dieser Film hier auch, aber dieses klassische, die Helden und Heldinnen müssen an irgendeinen Ort, in irgendeiner exotischen Umgebung, um da irgendeinen Auftrag zu erfüllen. Meistens suchen die etwas oder jemanden. Also so diese klassische Suche. Ich weiß gar nicht, ob es da einen richtigen Oberbegriff für gibt, aber du weißt, was ich meine, ne?
Ich gehe mit, weil auf der Jagd nach dem grünen Diamanten ist ja dieses Prinzip.
Genau.
Genau, das mag ich auch. Es gibt ein klares, definiertes Ziel. Alle wissen, da geht's halt hin und dann kommen die ganzen Gefahren, wo du noch nicht so ganz genau weißt, was da kommt. Mhm. Und Dschungel und fremde Kulturen und Musik und spannend. Also ja, doch, ich gehe komplett mit.
Ja, das sind so die Hauptdinger, ne? Und es gibt total viele andere Subgenres, die auch einfach Freude machen, aber ich glaube, da müsste ich es auch drauf festnageln. Die geben mir so am meisten Abenteuerfeeling. Die Filme, die du gerade genannt hast, sind das auch die, die dir das größte Abenteuerfeeling geben? Und kannst du den Begriff Abenteuerfeeling für dich ganz persönlich irgendwie definieren?
Also das Abenteuer ist ja der Reiz von der Reise, weil wir ja wissen oder vermeintlich wissen, wo das Ziel ist. Das heißt also, ich muss mit den Figuren, Charakteren mich vertraut machen. Die müssen mir irgendwie was mit an die Hand geben. Das Ziel sollte aufrechterhalten werden. Das heißt also, es sollten mir genügend Anreize gegeben werden, warum die da hingehen. Und dann sollte der Ort, wo die hingehen, der sollte sozusagen sehr wandelbar sein. So ein Dschungel ist ja wandelbar. Da gibt es halt auch viele Gefahren, die da lauern könnten. Viele Möglichkeiten für Konflikte. Da kann man dann halt coole Dialoge mit rumspannen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, dass die Reise das eigentliche Ziel von so einem Abenteuerfilm ist. Und das schätze ich tatsächlich am meisten. Weil wenn der Stein gefunden ist oder wenn das die versunkene Stadt gefunden ist oder was weiß ich, irgendwas gefunden ist, dann ist ja sozusagen der Motivator ja vorbei. Also da kann ja eigentlich nichts mehr kommen. Also muss alles, was dahin führt, ja das Spannende sein. Und da ziehe ich natürlich meinen Reiz halt raus. Das heißt also, so ein Abenteuerfilm ist auch gleichzeitig immer mit einem anderen Genre verbunden. Nehmen wir Crocodile Dundee. Da hast du ja dann sozusagen so eine kleine Love Story da reingebaut. Das ist aber eben halt auch bei Romance in the Stone, also beim Grünen Diamanten, hast du halt die Love Story. Das heißt, du kannst beim Abenteuerfilm, der steht ja eigentlich nie so wirklich richtig alleine da. Und wenn er alleine da steht, du brauchst immer noch irgendwas, was mit an die Hand genommen wird. Und deswegen finde ich so eine Kombination aus verschiedenen Genres halt ganz faszinierend. Deswegen ist es natürlich auch naheliegend, dass du Western mit Abenteuer halt mixt.
Ja.
Und wenn ich jetzt so an die klassischen Fernsehzeitungen denke, wo die Filme kategorisiert worden sind, selten gab es wirklich die Kategorie Abenteuerfilm. Die wurde sehr selten vergeben. Am meisten hat man sich sozusagen immer für den anderen Part entschieden, dass du sagst, okay, das ist jetzt mehr der Horrorfilm oder mehr der Actionfilm, aber nicht klassisch Abenteuerfilm. Und da merkt man eben halt auch schon so, wo ist denn da jetzt die Trennschärfe? Ich würde die jetzt gar nicht so krass machen, weil das Abenteuer ist in vielen Filmen drin. So ein Abenteuer kannst du eben halt überall erleben, wie es schon sagt, eben halt auch in solchen Detektivgeschichten. Mhm. Ja, oder wenn wir uns an unsere Kindheit und Jugend erinnern, was wir da teilweise für Abenteuer erlebt haben. Ne? Also deswegen spannendes Thema tatsächlich, das vielleicht auch mal so auseinanderzunehmen und
Vielleicht kann man sogar so weit gehen, ich höre nach wie vor die drei Fragezeichen, quasi jeden Tag eigentlich mindestens irgendwie eine Folge oder zumindest mal kurz rein, und das sind ja eigentlich auch Abenteuer und oftmals sogar ziemlich klassisch, wenn ich da an die ein oder andere Folge denke, ne? Also das ist schon was, die Grenzen sind super fließend und vor allem geht's über alle Medien hinweg damals, ne? Man konnte die Sachen lesen, gucken, hören, das war alles da, oder auch im Zweifel, ne, mit Karl May festspielen oder sowas halt auch noch in einem Theaterkosmos oder so erleben. Also wirklich, wirklich ein großes Feld, was auch immer Anklang gefunden hat. Und wie du gesagt hast, sowas wie Fluch der Karibik oder sowas, zeigt ja, dass das auch in der heutigen Zeit, Fluch der Karibik ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne, aber dass das trotzdem ein Publikum findet, dass das funktioniert, wenn das gut gemacht ist, wenn das gut besetzt ist, gut geschrieben ist und so weiter. Schon spannend, dass das halt auch ein Genre ist, was die Jahre immer überdauert. Kommen wir mal langsam Richtung Film. Ich würde gerne ein bisschen einsteigen in die Stadt der Verlorenen. Ich behaupte wirklich, das ist ein Abenteuerfilm, den vor allem Menschen kennen, die sich wirklich mit dem Genre auseinandersetzen oder damit eben in Kindheitstagen irgendwie in Berührung gekommen sind oder so. Der lief jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig oft im Free-TV oder sowas. Da musste man schon wirklich ein bisschen aufpassen und nachsuchen. Wir haben hier ein Dreiergespann von DarstellerInnen. Wir haben hier ganz bekannt und am bekanntesten würde ich behaupten natürlich den John Wayne. So, was verbindest du mit John Wayne?
Er ist natürlich der Marshall. Das steht ja allen voran. Allerdings ist er eben halt auch in einem meiner, ich würde mal sagen, so Top 10 Western, da ist er auch noch mit drin, und zwar das ist The Searchers. John Wayne, wenn du sagst, The Searchers und dann eben halt True Grit, die beiden würde ich tatsächlich, das sind so die To-Go-Filme bei ihm. Und bei dir?
Ich verbinde ihn in allererster Linie mit dem Western-Genre, mit klassischen Abenteuerstoffen und ganz klar auch noch mit dem, ja, Kriegsfilm-Genre, wo ich nicht so viele Sachen gesehen habe, aber zumindest genug, um da auch sein Gesicht irgendwie zu haben. Er ist halt so richtig der Vorzeige US-amerikanische Recke dieser Ära, was diese großen Produktionen angeht, ne? Den hat man echt in so vielen Filmen. Die Liste ist wahnsinnig lang.
Ja, einer seiner größten Filme fehlt mir ja noch mit, also von den Spätwerk, Der Mann, der Liberty Valance erschoss.
Ah ja, sehr guter Film.
Genau, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und aber auch wirklich Rio Bravo.
Ja, das, den ich habe jetzt extra hier im Zuge dieser Besprechung so überhaupt der Begeisterung wieder für diesen Film habe ich wieder mehrere Sachen mir herangeschafft und Rio Bravo auch direkt nochmal auf die Scheibe geschmissen. Also wirklich, Basti, dicke Empfehlung und auch ihr da draußen dicke Empfehlung. Wenn man Bock auf US-Western hat, für mich ist das einer der absoluten Peak-Filme aus diesem US-Western-Genre. Wirklich toll, 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 toll. Nicht ohne Grund gibt's so viele Filmemacher, die sich später irgendwie auf diesen Streifen bezogen haben.
Kurzer Einschub noch zu dem Thema Western. Wir hatten jetzt eine Rückmeldung von einem lieben Zuhörer, der auch auf das Thema Western mal eingegangen ist, weil wir da ja tatsächlich echt bisher noch keinen einzigen besprochen haben hier im Podcast. Also korrekt. Das müssen wir mal reparieren, Udo.
Das kriegen wir hin. Da ist meine Liste lang. Müssen wir nur mal gucken, über welchen wir da mal sprechen. Aber da haben wir ja schon so 1, 2, 3 kursierend. Das können wir gerne mal tun. Ich finde das Thema interessant, solange das wirklich auch gute Vertreter sind, spannende Vertreter sind. Es gibt da auch eine ganze Menge Schrott. Da muss man definitiv nicht über jeden sprechen. Aber es gibt echt viele schöne. Ich wollte noch die anderen beiden Mimen und Miminnen, sagt mal Mimen, oh mein Gott. Ich wollte auf die anderen beiden Schauspieler und Innen zu sprechen kommen. Und zwar haben wir hier noch auf der männlichen Seite den Rossano Brazzi. Und dann haben wir natürlich ganz, ganz, ganz bekannt die Sophia Loren. So, dass das Dreiergespann, das sich hier durch den Film abenteuert. Basti, für dich war es die allererste Begegnung, wie du gesagt hast. Und sag mir doch mal, wie war dein allererster Eindruck, als du in den Film eingestiegen bist? Wie bist du in den Film eingestiegen? Für welche Klangvariante hast du dich entschieden? Und wie war das Gefühl des Einstiegs für dich?
Also ich habe erst, ich kenne John Waynes Stimme und ich weiß, dass die sehr challenging sein kann, wenn man keine Untertitel zur Hand hat. Mhm. Weswegen es mir der Streaming-Anbieter meines Vertrauens sehr leicht gemacht hat, mich dazu entscheiden will. Ich habe mich dann für die Variante mit Gerd Günther Hoffmann entschieden. Ich habe also die klassische deutsche Synchro geschaut, wirklich aus Ende der 50er Jahre. Ich habe immer wieder mal dazwischen reingeschaltet ins Englische und ich muss wirklich echt sagen, also der hat einen Dialekt drauf und das kann dann halt auch wirklich echt nerven. Und ich muss auch sagen, manchmal bin ich in the mood, aber dann hätte ich wirklich ganz gerne ein paar Untertitel dazu, dann ist das kein Problem. Aber ohne Untertitel habe ich echt keinen Spaß. Und dann hast du zwei Nicht-Native-Speaker da noch mit dazu, Sophia Loren und den Rosano Brazzi. Das Schöne ist, die geben sich Mühe, wirklich Englisch sprechen zu wollen, sodass du es verstehen kannst. Mhm. Aber auch das ist hin und wieder halt schwierig. Du hast ihn ja komplett nochmal in OV gesehen und da bin ich dann auch gespannt, was du da noch zu sagen hast. Vor allen Dingen, weil bei so den einigen oder bei den ein oder anderen Übersetzungsdingern, weil da habe ich nämlich tatsächlich schon die ersten Fragen gehabt, bin nämlich über den Titel gestolpert.
Ja.
Im Deutschen heißt ja die Stadt der Verloren und im Englischen heißt er aber Legend of the Lost. Mhm. Das klingt im ersten Moment so wie, ist ja relativ nah beieinander, aber die Legende der Verlorenen oder die Legende der Verschollenen oder die Legende der Verirrten, das sagt ja eigentlich schon viel mehr als jetzt dieser deutsche Titel, wie ich finde, also die Stadt der Verlorenen. Also
total.
Genau, da bin ich erstmal schon drüber gestolpert und dachte mir so, okay, ich bin mal gespannt, was da hier auf mich zukommt. Und also so beim Schauen dachte ich mir so, okay, der Film nimmt sich viel Zeit, so um das alles aufzubauen und zu etablieren, fast schon ein bisschen behäbig. Und dann war ich das erste Mal auch schon total überrascht, dass es eine Schatzsuche wird, eigentlich erst später rauskommt. Also dass das sozusagen, während die sich schon auf den Trip machen, erst dann dabei rauskommt, dass es eine Schatzsuche ist. Das fand ich zum Beispiel schon mal interessant. Also dass da so ein kleiner Turm mit drin ist. Und ich muss sagen, mich hat der Rosano Brazzi, ich hoffe, ich habe das richtig und oder wahrscheinlich falsch ausgesprochen.
Ah, das passt schon.
dass der mich tatsächlich am Anfang verdammt gut abgeholt hat. Also das ist so ein Charmeur, so ein charmanter Typ und auch der John Wayne am Anfang, dieser ekelhafte, kaltschnäuzige Typ halt. die Sophia Loren darf leider nur die Damsel in Distress so ein bisschen geben und also so eigentlich auch nicht, noch nicht mal das, aber trotzdem, also die ist jetzt schon irgendwie hilflos in ihrer Situation, aber ich fand das am Anfang cool aufgebaut, muss ich wirklich sagen. Hat mich gut abgeholt und dann kommen diese geilen Wüstenaufnahmen und da muss ich wirklich sagen, da war ich so richtig drinne. Also so die ersten 30 Minuten kann man sagen, das war echt, das hat echt Spaß gemacht.
Ah, schön. Das genau. klingt sehr gut. Ich muss aber bei Sophia Lorenz Figur hier trotzdem nochmal einhaken. So richtig Damsel in Distress finde ich sie ja gar nicht. Ich weiß, was du meinst.
Ich habe es ja auch schon korrigiert, also so richtig nicht, aber sie ist ja trotzdem in der Gefahr, nämlich vor sich selbst halt. Also sie droht ja, sich selbst ja umzubringen. Also sie ist ja irgendwie in einer Gefahr, deswegen
heißt
das so in Anführungszeichen.
Das große Aber ist, die Männer um sie herum sind irgendwie noch viel mehr in Gefahr, weil meine Fresse kann die austeilen. Der eine kriegt voll den Schlag in die Schnauze, wird mit der Bratpfanne ausgenockt, solche Dinge. Also die Frau weiß sich hier eindeutig sehr, sehr klar zu wehren.
Naja gut, das sind jetzt aber auch beides dann im weiteren Verlauf des Films vielleicht auch nicht gerade so die charmantesten und vielleicht doch sehr übergriffigen Typen.
Ja, das ist so. Die Charaktere, die wandeln sich über diesen Film und das ist auch irgendwie einer der absolut zentralen Punkte. Aber ganz kurz erstmal eingegangen auf das, was du gesagt hast, boah, die Wüste, die sieht so super aus. Und ich finde auch ganz am Anfang diese Stadt. Ich weiß nicht, was es ist, Basti. Ich krieg's nie so ganz festgenagelt. Ich habe jetzt mehrere Filme aus dieser Ära gesehen. Mehrere Farbfilme aus dieser Ära gesehen. Und es gibt welche, die sehen wirklich irgendwie ganz okay aus. Es gibt wirklich welche, die sehen schlimm aus. Da hatte ich heute einen auf der Scheibe, der war wirklich nicht so. Und dann sehe ich dieses Ding hier. Und das ist dieses sanfte Bild. Das ist diese Farbausleuchtung mit diesem Technicolor, wo alles so richtig diese Orangetöne, wo erleuchtete Dinge in den Gassen und in den Fenstern sind. Dieses Bläuliche dann in den Straßen manchmal oder dieses ganz Helle der Wüste, was irgendwie so ganz heimelig aussieht und so. Kannst du irgendwie festnageln, woran das liegt, dass das hier so toll aussieht?
Tonnenweise Filter. Also wirklich, kann ich echt sagen. Also ich dachte mir so, okay, das sieht teilweise so buttrig aus, so weich. Mhm. Manchmal sieht man, wenn sie zum Beispiel bestimmte Filter nicht drauf hatten, aber die haben ja klassischen ND-Filter, irgend sowas haben die auf jeden Fall drauf haben müssen. Und ich nehme stark an, auch noch irgendeinen anderen Filter, um sozusagen die hellen und die dunklen Bereiche zu mitteln, dass du so ein, manchmal hat man ja so ein Orangefilter drauf, so ein bestimmtes Gelb ist oder so ein bestimmter Orangeton ist das zum Beispiel, dass du die dunklen Bereiche ja halt heller machen kannst und die hellen Bereiche etwas dunkler, das ein bisschen angleichen kannst. Und ich nehme stark an, auch so eine Art Halation-Filter wird es ja auch schon gegeben haben, dass du da eben halt auch dieses harte Licht auch da noch ein bisschen soften kannst, was auf den Film raufkommt. Mhm. Also da bin ich auch ziemlich überzeugt davon, dass das so gewesen sein muss, weil das ist halt brutales, hartes Licht und da musst du ja irgendwie soften und da habe ich das sozusagen zu keiner Sekunde angezweifelt, dass die da jetzt ohne Filter irgendwas gedreht haben werden. Mhm. Oder was ist dein Guess?
Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Es ist, also ich gehe da erstmal komplett mit. So, deine Vermutungen, die klingen alle vollkommen plausibel. Ich finde halt immer wieder spannend. Ich glaube, es ist viel auch das Technicolor-Verfahren, würde ich jetzt mal behaupten, weil ich das ganz oft das eben ne, bei diesen klassischen Technicolor-Filmen habe, dass ich das Bild so sehr liebe. Da also wie so ein Robin Hood oder eben der vorhin erwähnte Die drei Musketiere oder sowas. Da gibt's halt ganz, ganz viele Beispiele. Aber hier ist natürlich auch, was Lichtsetzung angeht, Kameraarbeit angeht. Jack Cardiff ist hier der Cinematograf und der hat unglaubliche Arbeit geleistet. Und interessant ist, wenn man sich seine Vita mal anguckt, was der Typ sonst so gemacht hat. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. Da haben wir sowas wie Tod auf dem Nil, den klassischen, den liebe ich sehr. Da haben wir Conan, den Barbaren. Conan, den Destroyer hat er gemacht, ne? Siehste, da darf ich nicht durcheinander werfen. Und der hat den zweiten Rambo gemacht und halt aber auch klassische Dinge wie African Queen oder solche Geschichten. Also der ist ansonsten,
Katzenauge.
Ja, richtig, oder die schwarze Rose, meine ich, habe ich da noch im Hinterkopf und so Sachen. Der hat viel gemacht, viel klassisch, aber der hat halt auch eben diesen Wechsel dann in die spätere Ära sehr ordentlich mitgenommen.
Genau. Und weswegen ich auch dazu komme, ich meine, das ist, also ich finde es halt offensichtlich, aber in der Wüste siehst du halt auch, wie der da mit Verlaufsfiltern arbeitet. Mhm. Und da ist es eben hin und wieder dann nicht so ganz gelungen, wie ich finde, weil dann eben halt Menschen im dunklen Teil des Bildes stehen und dann nach unten kommen und dann sozusagen voll sichtbar sind, also wo offensichtlich ist, dass hier mit so einem Verlaufsfilter gearbeitet worden ist. Da wurde es mal kurz sichtbar, aber ansonsten ist immer so ein cool. Aber ich habe jetzt tatsächlich gedacht, du meintest jetzt diese Stadt, die in der Wüste sehen.
Ich war erstmal bei der Stadt am Anfang. Also so ne, in den ersten, wie lange mag das sein, Viertelstunde, 20 Minuten befinden sich sie sich ja erstmal in dieser Stadt. Was ist denn das? Timbuktu, ne? Ja, Timbuktu ist das.
Timbuktu, genau.
Und also das fand ich wahnsinnig schön, weil dann geht's ja erstmal auf die Suche nach dem Joe January, der von John Wayne gespielt wird. Und dann geht's da durch diese Etablissements durch diese Gassen durch. Und da gibt's auch die Szene, wo dann die Dieter heißt sie, die von Sophia Loren gespielt wird, die so ein Zwiegespräch ist mit dem Schatzsucher, der heißt Paul Bonnard hier als Rolle, ne, der von Rosano Brazzi gespielte. Und da, das ist auch so eine unglaublich schöne Szene mit diesem Kerzenlicht und dann kommt John Wayne rein und reißt das Fenster auf und die ganze Lichtstimmung ändert sich und so. Da sind so tolle kleine Kniffe drin und da sieht einfach alles gut aus, fand ich. Wirklich, kriegt mich jedes Mal. Ich mag, glaube ich, einfach, ich glaube, ich muss es festnageln, vor allem auch auf diese Farbgebung. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Das ist irgendwie so, da ist dieser alte Look so besonders cremig. Ich glaube, cremig ist das einzige Wort, das mir da irgendwie sinnvoll zu einfällt. Was ist dir in puncto Musik aufgefallen, so beim Einstieg und beim Reinkommen in den Film? Die Musik ist hier von Angelo Francesco Lavagnino, ich glaube, oder so in etwa würde ich ihn zumindest versuchen auszusprechen. Wie hat dir das gefallen?
Das ist witzig, ich hatte mich auf die Frage vorbereitet und ich könnte dir jetzt nicht mal ansatzweise irgendetwas von dem Score vorsummen, beziehungsweise bekäme ich das irgendwie zusammen. Mhm. Der ist ein bisschen an mir vorbeigezogen, dieser Score. Ich habe den sicherlich hier und da wahrgenommen, aber der ist zum Großteil an mir vorbeigezogen. Der hat mich nicht gepackt. Der hat vor sich hingedudelt. Der hat das Ganze irgendwie so ein bisschen so... Der hat es auch nicht aufgeblustert oder so. Es gibt ja so einige Filme, wo dieser Score über allem thront, aber das ist hier auch nicht passiert. Mhm. Der ist teilweise fast so ein bisschen so underlying, aber auch ich kann es dir wirklich echt nicht sagen. Also der ist komplett an mir vorbeigerauscht, Udo.
Wahnsinn.
Und ich kann mir das nicht erklären, weil ich achte ja wirklich sehr, sehr auf Musik und Ton und allgemein, wie Tonschnitt ist und Sounddesign und gerade eben halt auch mit der Musik. Aber das, ich weiß nicht, was da los war, Udo, aber der hat mich komplett im Regen stehen lassen, der Score.
Das schockiert mich, weil Filme wie dieser und explizit auch dieser Film haben wirklich das Fundament für meinen Musikgeschmack gelegt. Und ich höre dieses Teil und bin da so drin. Es ist kein Soundtrack zum Mitsummen, das stimmt. Aber es ist halt so ein Stimmungssoundtrack. Ne? Da kommen manche diegetischen Musikeffekte zum Einsatz, also wo die Musik wirklich in dem Film auch spielt mit Trommeln und schön exotischen Flöteninstrumenten und so weiter. Teilweise ein sehr klassischer Score, der hier eingesetzt wird. Der halt eben diese, ja, so orientalisch angehauchte Skalen mit drin hat und sowas. Und also der ist nie so, dass der sich in den Vordergrund spielt, aber ich finde, der unterstützt eben diese Reise und diese Orte, an denen das stattfindet und diese mystische Stimmung ganz ungemein schön. Und also ich kann da wirklich die Augen schließen und da eintauchen und es liegt bestimmt auch mit halt einfach an meinem Faible für diese Art Musik. Ne? Das ist eine Musik, wenn ich sowas irgendwo höre, dann wird mein Ohr direkt ganz groß. Und wenn das dann auch noch richtig gut ist, dann wird mein Ohr direkt gigantisch groß. Und dann will ich das hören und muss da einsteigen. Und dann macht das auch gleich was mit mir. Ich finde, das macht einen großen Reiz eben von diesen exotischen Orten aus. Man kommt irgendwo hin und durch die Musik ändert sich plötzlich was und es kommt diese Stimmung und diese manchmal Ruhe oder wenn da getanzt wird, diese Rhythmik da rein und sowas. Und also das schafft der Film hier bei mir am Anfang auch schon. Das finde ich super spannend, weil wirklich, du bist normalerweise der Typ, der da viel krasser drin steckt. Aber vielleicht liegt es daran, dass du mit dieser Art Musik nicht so viel anfangen kannst? Fragezeichen?
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich kann wirklich damit nicht so viel anfangen. Ich glaube, der erste, der es wirklich so richtig bei mir rausgerissen hat, war Bernard Herrmann, der einen anderen Ansatz hatte. Und du merkst halt auch, wo er herkam. Also wo dann eben halt Korngold mit drinne ist und wie heißt er? Ich muss es noch nachreichen. Bekannter Komponist. Der hat auch die Symphonie der Neuen Welt gemacht.
Oh, Himmels Willen, da kann ich jetzt gerade leider auch nicht aushelfen.
Ich habe das, die Musik komplett im Ohr, ich werde es gleich nachreichen. Mhm. Aber auf jeden Fall, man merkt halt, wo er halt herkommt,
ja.
Der Herrmann. Aber hier, du, ich, das sind, ich habe das Gefühl, da ist ein Mischmasch aus verschiedenen Kulturen, die in diesem Score zusammengewürfelt werden, so ein bisschen. Weil der Film, da ist ja auch selber auch nicht wirklich sehr genau, also der ist ja 2000 Kilometer eigentlich entfernt gedreht, wo man eigentlich spielen soll. Und da werden auch ein paar Kulturen ein bisschen durcheinander gebracht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Aber so, ich habe das Gefühl, das spiegelt sich auch halt in dem Score halt auch wieder. Und die Opening-Szene natürlich, die fand ich natürlich geil, weil du hast die Wüste, du siehst gleich dieses Breitbild, du hast diese Lettern, die toll sind und da kommt der Score. Ja. Das ist geil, wo ich dachte so, yes, das haut halt rein. Mhm. Ja, aber danach passiert dann halt nicht mehr wirklich so viel, weil ich kann es, glaube ich, auch ein bisschen benennen. Du hast hier sehr viele Szenen, wo Menschen durch die Wüste laufen. Und das sind sozusagen diese Anschlussszenen. Also zwischen den Dialogszenen müssen die Leute sich auch ein bisschen fortbewegen. Und die sind dann eben halt mit Musik untermalt. Und das passiert aber sehr häufig in dem Film, dass sich das dann irgendwann halt auch einfach in diesem ganzen, ich will nicht sagen repetitiv, aber es war dann doch schon sehr häufig dann halt so eine Szene, dass sich das dann alles richtig verspielt hat. bei mir. Es hat mich wirklich nicht gegriffen. Ich kann aber verstehen, wenn dich das voll abholt, dann bist du ja sozusagen in einem Meer von schönen Sachen, weil du hast das halt im Überfluss. Weil der Score, der ist schon sehr dominant hier in diesem Film. Mhm. Das muss man wirklich sagen.
Ja, der ist schon da. Ich wollte noch kurz nachreichen, weil du die Drehorte angesprochen hast. Das Setting hier ist eben in der Stadt Timbuktu und die Reise durch die Wüste ist dann dementsprechend die Sahara-Wüste. Die Dreharbeiten fanden aber zu teilen in den Cinecittà Studios in Rom statt und halt eben in Libyen, ganz genau. Boah, ich glaube, dieses Cinecittà habe ich bestimmt wieder falsch ausgesprochen. Leute, ihr müsst es mir nachsehen. Ich hatte kein Italienisch in der Schule. Das ist traurig, ja, aber wahr.
Die ganzen Studio-Innenszenen, die haben sie alle in Rom gedreht. Mhm. Und der Film ist ja auch mit co-finanziert, mit italienischem Geld, weswegen wir ja auch zwei italienische Schauspieler haben und Teile der Crew und genau, deswegen macht das halt auch Sinn.
Ist auch die einzige Zusammenarbeit von John Wayne, sowohl mit ihr als auch mit ihm. Also er hat mit beiden, sowohl mit Sophia Loren als auch mit Rossano Brazzi, irgendwie sonst nicht mehr zusammengearbeitet. Aber also in den 50ern waren halt diese Kooperationen irgendwie immer häufiger. Das ist auch so ein Zeichen der Zeit, dass das so richtig angerollt ist, gerade mit Italien auch häufiger. Und da ließ sich natürlich dann einiges auch in dieser Abenteuerrichtung und auch in der Westernrichtung super verwirklichen. Aber kommen wir mal ein bisschen, kratzen wir uns mal ein bisschen zum Kern der ganzen Sache vor. Denn klar, die Wüste bietet ein schönes Setting, aber eigentlich geht's ja hier vor allem um unsere drei Charaktere. Wie fandest du erstmal das Schauspiel unserer drei Menschen vor der Kamera hier?
Also ich habe es schon zum Anfang gesagt, ich mochte gerade den Anfang, so das erste Drittel, das mochte ich sehr, dieser Build-up von den ganzen, wie die sich in Stellung bringen, ganz besonders den Rossano Brazzi mochte ich sehr. Die Sophie Loren fand ich immer so ein ganz kleines bisschen immer leicht drüber. Das konnte ich immer schlecht einschätzen, gerade am Anfang. Wo ich das Gefühl hatte, die wusste nicht so ganz wohin mit ihrem Charakter. Also wo kommt der her? Da fehlte mir noch ein bisschen was. Das war nicht so ganz zu Ende gedacht, irgendwie dieser Charakter. Wohingegen die anderen beiden männlichen Charaktere schon irgendwie genügend mir gezeigt haben, um Glaubwürdigkeit hervorzurufen bei mir, das auf jeden Fall. Und ja, dann entwickeln die sich ja im Laufe des Films und zwar genau so, wie es Ben Hecht und Robert Presnell Jr. halt haben wollen und da fangen die Probleme eigentlich an, weil spätestens dann habe ich Probleme mit den Charakteren und mit den Dingen, die tun.
Steig da ruhig tiefer ein. Wo genau siehst du da die Probleme? Wo fangen da die Probleme für dich an? Was läuft da in deinen Augen und Ohren schief?
Na, wir haben hier eine klassische Love Triangle, die hier sozusagen in diesem Abenteuerfilm eingewoben ist. Und diese sogenannte Schatzjagd, die suchen ja hier nach so einer verlorenen Stadt, wo es ganz viele Schätze geben soll. Und wenn die Stadt dann finden, finden die dann halt den verstorbenen Vater von Bonnard und der wird dann infolgedessen dann dort verrückt. Dieses Verrücktwerden geht innerhalb von 5 bis 10 Minuten, dann ist dieser Typ komplett einfach schon Riot. Und da war davor halt wirklich echt ein super charmanter, aufmerksamer, hilfsbereiter, lieber Dude, der sich aber eben halt auch mal gegen einen John Wayne durchsetzen kann. Und eben halt auch mit, Gentleman-Methode eben halt ihm auch die Stirn bieten konnte, ohne jetzt großartig gewaltsam sein zu müssen. Und die eine Szene, wo er in Anführungszeichen wirklich androht, Gewalt zu verwenden, nämlich wo er die Schnapsflasche zerschießt mit dem Revolver, erklärt er dann halt auch noch sehr schön. Und ja, und dann muss er dann eben halt nach dem Tod seines Vaters, also wo das zumindest dann feststellt, muss er dann laut Drehbuch dann eben halt wahnsinnig werden. Und das ist halt einfach so ein Moment mal, also ich habe dann tatsächlich den Film an der Stelle auch kurz unterbrechen müssen, weil ich hatte ein Telefonat und dann hatte ich noch kurz 5 Minuten Zeit, nach dem Telefonat noch schnell drüber nachzudenken, ob das vielleicht ganz cool ist, dass hier meine Erwartungshaltung hier so ein bisschen unterwandert worden ist, weil das ist ja auch legitim. Und dann guckte ich den Film weiter und habe festgestellt, jetzt wollen die doch wirklich echt die Liebesgeschichte zwischen John Wayne und Sophia Loren, wollen die mir jetzt tatsächlich weismachen, dass die beiden sich jetzt finden und dann, Achtung, Spoiler, Happy End, die auch noch zusammenfinden. Und das war dann wirklich echt bei mir ganz aus. Ich dachte so, okay, die Drehbuchschreiber haben hier tatsächlich diesen Bonar einfach nur genutzt als Red Herring, damit wir den Schatz finden, nur damit dann am Ende John Wayne und Sophia Loren halt das Pärchen sind. Und ich hab mich total verarscht gefühlt, weil dieser Film sich keine Mühe gemacht hat, das glaubhaft für mich darzustellen. Und da muss man dann sagen, an der Stelle, also entweder ist das Drehbuch hier blöd an der Stelle, oder aber der Rossano Brazzi ist halt einfach absolut fehlbesetzt.
So, weil da, dann hätte man jemand. Da kann ich direkt einhaken, genau an dieser Stelle, weil der Regisseur selber, der Henry Hathaway, hat dazu Stellung bezogen und hat selber gesagt, wörtlich quasi, Rossano Brazzi war eine völlige Fehlbesetzung, wie sich später herausgestellt hat, weil, so sagt der Regisseur, oder sagte der Regisseur, weil er einfach überhaupt nicht in der Lage ist, irgendetwas Bösartiges zu spielen.
Ich finde es sehr arrogant und anmaßend von dem Regisseur, jetzt sozusagen diesen Schauspieler hier einfach mal zu opfern und sagen, ja, der Schauspieler hat die Schuld, weil er nicht böse spielen kann. Das finde ich sowas von, also ich finde es erstens mal daneben, dass er das getan hat. Das macht man halt einfach nicht. Und man hätte auch einfach sagen können, na, wir haben uns hier mit dem Drehbuch echt ein bisschen vertan. Na, wir konnten nicht John, die hätten einfach sagen können, wir brauchten einen coolen Aufhänger, ja. Wir wollten das unbedingt halt so haben, ja. Und dann hat's eben halt nicht hingehauen. Wir wollten John Wayne nicht als Bösen halt dastehen lassen. Der wäre doch der Letzte gewesen, der ein Problem hat. Denn das Ding ist halt, der Rossano Brazzi, der schafft es ja am Anfang, uns alle mitzunehmen auf diese Reise. Der ist ja dafür verantwortlich, dass wir überhaupt erstmal mitkommen. Und wenn der dann wirklich, wirklich durchdrehen soll, dann musst du das aber schreiben können und dann musst du dir mehr Zeit geben. Dann musst du am Anfang von diesen 20 Minuten Bild ab 10 Minuten wegnehmen, dass du die 10 Minuten später im Film hast. Der Film ist allgemein mit diesen ganzen Zwischensequenzen super lang. Ne? Du hättest hier und da was rausschneiden können und das machst du aber, wenn du das Drehbuch schreibst. Und das machst du ja nicht an zwei Abenden mit einer Flasche Schnaps. So habe ich manchmal das Gefühl, dass das hier so war. Meinst sondern du musst du einfach ein bisschen mehr Zeit finden. Also ich rede hier vom Gefühl, das ist jetzt hier komplett einfach hier überzogen, was ich gerade sage. Ja. Es geht halt einfach darum, man muss doch schon merken, okay, ihr knarzt im Gebälk. Das musst du rüberbringen. Und du siehst es, wenn du es schon geschrieben hast, du sprichst mit deinen Schauspielern, du bist da in den Vorsprechen mit auch anderen Menschen, die das Ding greenlighten, du kommst doch genau wieder an diesen gleichen Punkt. Da muss doch jemand gefragt haben, ey Leute, das ist jetzt vielleicht nicht so glaubhaft. Haben wir da einen guten Schauspieler? Also da müsste doch die Frage schon auftauchen. Und das muss auch der Regisseur ja dann an der Stelle schon gesehen haben. Deswegen finde ich das halt so blöd, dass der dann hinterher sagt, ja, der kriegt das halt einfach nicht hin. Das ist doch doof. Das ist doch genau der Punkt, wo ich gleich am Anfang sage, da müssen wir drauf hinarbeiten, das ist sozusagen dieser Suspension of Disbelief. Hier muss man ganz genau aufpassen, da kann der Film uns zerbrechen, die Sollbruchstelle. Und das kann mir keiner erzählen, dass so ein wirklich gestandener Regisseur wie Henry Hathaway das nicht vorher schon gewusst hat und hat kommen sehen. Sondern der wusste ganz genau, der Typ hier, das ist mit einer der besten italienischen Schauspieler, die wir hier bekommen, wir müssen den wahrscheinlich nehmen, aber das ist der Beste, den wir bekommen, der hilft uns, das Ding aufzubauen, um dahin zu kommen. Ja, und danach reißen wir es mit dem Arsch ein. Und das war wirklich mein Eindruck.
Ich persönlich kann diesen Eindruck nicht bestätigen, deshalb schmunzel ich hier die ganze Zeit schon so. Ich verstehe, dass das bei dir so gewirkt hat, aber bei mir ist das wahrscheinlich auch ein bisschen der langen Geschichte geschuldet, aber ich habe das nie so gesehen. Also ich sehe da gar keinen großen Bruch und ich sehe da auch kein Problem, weil für mich diese Reise dieser Figuren immer sehr gut funktioniert hat. Und da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dieser Film hat für mich, was die Charaktere und das Zwischenspiel der Charaktere angeht, was ganz Besonderes, was die meisten anderen Filme dieser Gattung aus dieser Zeit für mich ganz persönlich nicht haben. Und ich habe lange gebraucht, um irgendwie den Finger drauflegen zu können. Und inzwischen würde ich sagen, es ist im Kern, dass dieser Film mir eine andere Art von Personen zeigt. Und zwar eine Art von Personen zeigt mit allen dreien, die ganz isoliert sind, isoliert für sich, die ganz verloren sind in sich, in ihrer eigenen Geschichte, in ihrem eigenen Habitus, in der eigenen Vergangenheit. Und Ich glaube, dadurch, dass sich hier unser Darstellergespann grundsätzlich nicht ganz grün war und dadurch, dass es eben dann vielleicht auch Konflikte gegeben haben mag, irgendwie hinter den Kulissen, dadurch, dass es wirklich wahnsinnig schwierige Bedingungen vor Ort gab, der Dreh in der Wüste muss teilweise die blanke Hölle gewesen sein. Und ich glaube, das alles trägt aber dazu bei, dass das für mich ganz persönlich eben diese Stimmung, dieses Entfremdetsein, diese Charaktere, die so einsame Seelen sind, die so abgeschottete Seelen sind, die so Schwierigkeiten haben, Mauern runterzulassen, die so Schwierigkeiten haben, miteinander überhaupt normal, sinnvoll, menschlich umzugehen, die es immer wieder versuchen, aber die für mich gefühlt immer wieder auch scheitern, wo man merkt, dass das hakt irgendwie, die kommen nicht auf eine Augenhöhe, die kommen nicht auf eine Chemie, wie ich das aus ganz vielen anderen Filmen kenne. Und es gibt unglaublich viele Filme, denen würde ich das als Makel ankreiden, aber das ist in diesem ganz speziellen Fall ganz ausnahmsweise was mir absolut gefällt. Ich mag das, die so entrückt wirken. Und ich mag ehrlich gesagt hier auch beim Brazzi, dass dieser Wandel so hakt, dass diese Wut so hakt, dass ich ihm das nicht direkt komplett abkaufe. Ich mag irgendwie die Art, wie er das spielt, gerne. Und ich mag ihn da auch gerne. Und das ist nicht nur in diesem Eingangsteil, sondern eigentlich durch den ganzen Film. Und so geht mir das mit allen dreien. Ich sehe da drei Personen, die irgendwie versuchen, miteinander zu sein, die es aber irgendwie nie so ganz schaffen. Und das auch in diesem Happy End. Diese Nähe ist ja nicht spürbar. Das ist was, wie gesagt, das ist was, was ich anderen Filmen ganz klar ankreiden würde. Aber hier in diesem Film sehe ich da einfach wirklich verlorene Seelen unglaublich spürbar dargestellt, die es nicht schaffen, nicht mehr verloren zu sein, sondern die das wirklich nur vorgeben können, dass die Mauern gefallen sind. Aber eigentlich sind die immer noch allein. Eigentlich sind die immer noch verlorene Seelen in dieser Wüste. Und das spüre ich irgendwie durch den ganzen Film. Und Entschuldigung. Ich glaube, das ist was, ne, da gucken ganz viele Menschen auf diesen Film. Ich habe das in Kritiken gelesen, auch in Gesprächen rausgehört, die sehen das entweder so nicht oder die spüren das als Makel, und das verstehe ich komplett. Absolut. Ich kann die Kritiken völlig nachvollziehen. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich den mit so frühen Kinderaugen schon so oft gesehen habe. Aber bei mir wirkt das einfach sehr, sehr tief, und bei mir regt das auch Emotionen an. Und das ist ein Film, den ich reinschiebe, um auch genau an dieses Gefühl dann ranzukommen. Denn, also was ich hier ganz klar sagen muss, ich sehe hier drei Charaktere, und das finde ich auch sehr stark, die sind alle weder gut noch schlecht. Die haben alle nur Graustufen in sich drin. Die haben ganz viel Komisches, ganz viel Mieses, aber auch alle ganz viel Nettes mit drin. Und irgendwie bringt der Film das selber auch wortwörtlich zum Punkt durch ein Zitat, was ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das genau kommt, aber ich habe mir das extra notiert, weil ich finde, das steht irgendwie für mich, für den Film und die Charaktere. Da sagt John Wayne an einer Stelle, ich nehme jetzt mal die deutsche Version in diesem Fall, er war ein Mensch. Er war ein Mensch mit menschlichen Fehlern. Daran kann man leicht den Glauben verlieren. So. Und ich glaube, dieses Menschsein und die menschlichen Fehler waren hier dem Drehbuch ein Anliegen. Und bei dir hat es nicht so funktioniert, und bei mir schlägt das aber ein. Ich sehe diese Graustufencharaktere, ich sehe die Konflikte, ich spüre die Konflikte, ich sehe diese Spiegelung mit dem toten Vater und dieser Situation da, und das ist so eine ganz, ganz faszinierende Spiegelung, die da irgendwie stattfindet und ja gar keine große Rolle mal so spielt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut auf den Punkt bringen konnte, aber das ist so das, was mich da bewegt und weshalb ich auch das Ding einschalte und mir das so eine ganz authentische Stimmung auch von Beklommenheit an vielerlei Stelle gibt. Kannst du in etwa nachspüren, was ich meine?
Also ich nachspüren kann ich es auch, und ich bin mir, also ich weiß, dass das in dem Film drinne ist, aber der Film schafft es nicht, mir das tatsächlich wirklich so glaubhaft zu vermitteln. Das ist irgendwo in Nebensätzen drinne, in kleinen feinen Handlungen, aber im Großen und Ganzen spüre ich die Struktur des Films. Und ich finde es immer dann gut, wenn ein Film wirklich seine Struktur verbergen kann. Also wenn ich nicht darüber nachdenken kann, dafür lässt mir der Film leider Gottes sehr viel Zeit, dass ich eben darüber nachdenken kann. Und dieses Zitat, das finde ich tatsächlich, das finde ich wirklich sehr schön, ist auch sehr gut. Das verpufft allerdings neben dem anderen Zitat, was John Wayne in dem Film noch bringt, nämlich wo er über den Bonnard sehr despektierlich spricht und sagt, dass das dieser Typ von Samariter ist, der vorgibt zu helfen, aber eigentlich sozusagen nur sich selbst helfen will. Und wenn er helfen will, dann hätte er das auch ohne diesen Schatz sozusagen auch hinbekommen können und ist da so abgeklärt. Dadurch, dass John Wayne sowieso so ein bisschen so der Horst Seehofer der amerikanischen Schauspieler damals war, spüre ich natürlich auch hier so ein bisschen so dieses abgebrühte, abgeklärte, kommt da schon ein bisschen noch mal durch. Ich spüre halt gerade, also gerade da merke ich eben halt so, da funktioniert das Drehbuch halt nicht. Ich verstehe aber die Grundidee, die du mir gerade, also du hast mich wirklich gerade mitgenommen und ich habe das nachvollziehen können. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das in dem Film drin ist. Aber der Film schafft es nicht mehr, das wirklich so zu vermitteln. Mhm. Ich scheitere immer an vielen, vielen Stellschrauben, Eckpunkten und eben halt auch an der Sollbruchstelle.
Du, da gibt es auch gar nichts gegen zu diskutieren. Ich spüre da halt nur ganz viele Dinge raus, die habe ich früher, gerade bei meinen ersten Malen, die ich den gesehen habe in so jungen Jahren, die habe ich einfach nicht gespürt und ich bin selber fasziniert, wie viel Tiefe ich da für mich jetzt ganz persönlich noch rausziehen und entblättern konnte. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal die Figur von John Wayne, ne, du bist da gerade drauf eingegangen, mal wirklich ein bisschen genauer anguckt. Ich fragte mich immer wieder, warum ist der am Anfang so? Warum ist der so ein Arschloch? Denn der benimmt sich wirklich furchtbar. Der benimmt sich der Frau gegenüber ganz unglaublich furchtbar. Der benimmt sich auch, auch dem Bratzi gegenüber unglaublich furchtbar. Und es wird aber eigentlich unglaublich schön nicht erklärt, warum er so ist. Und man kann sich das, wenn man diesen Film sieht und dann auch nochmal guckt und anfängt drauf zu achten, kann man sich das total schön erschließen. Das will ich jetzt gar nicht mal sagen. Das ist ein Ding des wahnsinnig guten Schauspiels. Ich glaube, John Wayne war einfach der Typ für diese Rollen und jetzt nicht unbedingt immer der beste Schauspieler. Aber hier habe ich dann immer mehr und mehr verstanden, dass dies ein Mensch ist, der ganz unsicher in sich ist und der eigentlich eine Zuneigung hat, hier einer Person gegenüber, jetzt in dem Fall meine ich Sophia Loren, eine Zuneigung hat, bei der er so unsicher ist, dass er keine Erwiderung spürt und deshalb angreifen muss. Und dann ist bei mir so angetriggert worden, boah, ich kenne ganz viele Menschen, die so sind. Ganz viele Menschen, die so unsicher in sich sind, dass sie nicht ausdrücken können, einfach sagen können, wenn sie jemanden mögen, sondern eher nach Zeichen suchen, die dagegen sprechen und dann aggressiv reagieren und dann draufhauen, obwohl sie eigentlich die Person total mögen. Und das ist was, das habe ich viele Jahre nicht gesehen. Das ist aber was, wenn ich den Film heute gucke, dann sehe ich das. Ich sehe in diesem Charakter, irgendwo ist da drin ein Kern, der da ein ganz dickes Gefühl hat und der ganze Mensch drumherum, die ganzen Narben und Verwundungen, die dieser Mensch mit sich rumträgt, die ganze Verzweiflung, der Suff und so weiter, alles was da oben drauf kommt, machen, dass der Mensch sich so nicht äußern kann, sondern im Endeffekt genau das Gegenteil äußert. Und dann gucke ich diesen Film und denke mir, boah, es ist total spannend, wie der jetzt gerade ist. Es ist total spannend, was der gerade sagt. Der ist ein richtiges Arschloch, aber der meint das eigentlich ganz anders oder der fühlt dahinter was ganz anderes und ist nur wütend, weil er so unsicher in sich drin ist. Konnte ich am Anfang so nicht sehen. Und also das ist was, was man in diesem Film, glaube ich, finden kann. Auf jeden Fall was ich in diesem Film gefunden habe. Und so geht's mir eigentlich, ja, zumindest mit den beiden männlichen Figuren. Bei ihr konnte ich das noch nicht so rausspielen. Sie ist wirklich schlechter geschrieben als die beiden Männer. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Die hat einfach nicht so eine Tiefe und das liegt überhaupt nicht an Sophia Loren, sondern wirklich hier am Drehbuch. Sie kriegt nicht genug mit an die Hand gegeben, um diese Tiefe da reinnehmen zu können. Da ist auch ganz viel drin, aber eigentlich ist da zu viel Klischee obendrauf geschmissen, zu viel typische 50er-Jahre Love-Story-Klischee-Matsche drüber geklatscht. Da gebe ich dir völlig recht. Aber das ist was ich dir vielleicht mitgeben kann für den Fall, dass du den irgendwann nochmal guckst. Achte mal da drauf und achte mal genau da drauf, wie hier zum Beispiel John Wayne ist durch diesen Film. Es ist echt spannend. Ich finde, da kann man richtig reinsteigen, wenn man da mal den Fokus drauf schmeißt.
Ich bin mir sicher, dass der vom Regisseur die klaren Wendepunkte ja genannt bekommen hat. Dass der sagt, pass auf, hier kommen sozusagen die ersten Wandlungen. Das passiert ja spätestens dann, wenn die dann die Stadt gefunden haben. Da merkst du dann eben halt schon so, okay, hier kommt noch eine andere Seite zum Vorschein. Und zum Schluss hin offenbart er sich ja auch immer mehr. Und er erklärt dir das, was du ja eigentlich gerade beschreibst, erklärt er ja auch mehr oder weniger. Oder er versucht es eben halt auch mit dem Traum, von dem er halt berichtet. Also der Film schmiert uns das ja schon trotzdem ja auch schon ein bisschen deutlich halt auch schon ein bisschen hin. Also vielleicht nicht schmieren, aber er schiebt es uns schon in fertiger Häppchen, schiebt er uns das schon hin, dass wir uns das da so zusammenreimen können. Also ich finde schon, dass der Film das da klar macht an der Stelle, zumindest an den Stellen, aber spätestens auch zum Schluss halt. Und ich finde schon, der Film riecht an allen Ecken nach, wir hätten ganz gerne so ein klassisches Ende, wir hätten aber auch ganz gerne so einen coolen Twist schon irgendwie noch mit drin, ne, um hier Spannung noch ein bisschen noch zusätzlich zu generieren, weil was macht man nämlich, nachdem wir den Schatz gefunden haben, da muss ja was passieren und dann haben wir noch so dieses Liebesdreieck. Liebesdreieck ist schwierig, das musst du schreiben können, da müssen die Figuren funktionieren und da muss vor allen Dingen auch, wenn es um zwei Männer in dem Fall geht, die so eine Frau streiten, dann sollte die Frau vielleicht eventuell auch noch einen ausformulierten Charakter haben und auch das ist ja nicht passiert, also auch hier sehe ich eben halt auch einfach so die Mechanismen vom Drehbuch, was die versucht haben, miteinander zu vermischen und denen das halt nicht gelungen ist. Der Hathaway, der holt da schon ein bisschen was raus und der hat da eben halt auch einen guten Cast, der da helfen kann, aber die können halt auch einfach nicht eine Geschichte, die nicht geschrieben ist, jetzt hier irgendwie spielen. Also da muss der Regisseur ein absolutes Genie sein, was im Kopf haben und sagen, pass auf, guck den jetzt mal in dem Moment so an. Du reagierst jetzt auf den Blick so. Also draußen in der Wüste so eine feinfühlige Blickregie zu führen, das ist schon echt heavy. Und dann hast du noch einen gestandenen Schauspieler wie John Wayne dazwischen, der sagt so, nö, ich mache das, was ich sonst auch immer mache. Also das merkst du ihm ja halt auch an. Der zieht ja seinen Stiefel runter bis halt auf diese paar diese Wendepunkte halt. Mhm. Und ja, also und ich hatte leider Gottes zu viel Zeit, während der Film lief, drüber nachzudenken, denn ich finde, der hat auch ein sehr, sehr langes Pacing. Ich musste echt schmunzeln. Ich habe dann jetzt einfach kurz ein bisschen recherchiert, wie waren so zeitgenössische Kritiken, ja? Also ich wollte einfach auch mal gucken, wie haben denn andere damals auf den Film reagiert? Da steht ziemlich genau das drin, was ich jetzt die ganze Zeit sage und musste echt ein bisschen lachen, dachte mir so, okay, ich dachte schon so, habe schon Verstand verloren oder so und mach die hier den absoluten Lieblingsklassiker hier irgendwie kaputt, was ich auch nicht vorhabe. Der Film ist ja eine Scheiße.
Das kannst du auch, aber der gar hat mich nicht.
Nee. Also ich will bloß sagen, der Film ist ja jetzt nicht scheiße, aber der hat halt Probleme. Und also es ist, um es kurz zu machen, tatsächlich, es funktioniert nicht. Der Film geht ab der Mitte bei mir kaputt.
Mhm, das merke ich. Aber lass uns trotzdem auf das Pacing noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und mich würde auch mal interessieren, hast du ein bisschen auf die Schnitte geachtet? Der Editor war hier Bert Bates, der auch ganz viel Zeug gemacht hat, wovon ich jetzt gar nicht so viel nennen könnte, was ich gesehen habe. Ich glaube, so ein paar.
James Bond? Der hat zwei James Bond gemacht?
Ja, stimmt. Live and Let Die und welcher ist der andere?
Diamantenfieber. Also ich würde schon sagen, der war so schon im Schatten von ein paar größeren Regisseuren tätig, also Alfred Hitchcock zum Beispiel oder eben auch Guy Hamilton. Und das ist halt so, wenn du als Regisseur einmal einen Editor kennst, mit dem du eine Chemie hast, die deine Vision rüberbringen können, dann bleibst du halt auch bei denen. Und der gehörte eben halt zu so einem, der hatte seine, ich sag mal so, seinen Lieblingsproduzenten oder seine Lieblingsregisseure, mit der er zusammengearbeitet hat, war jetzt aber jetzt nicht der große, ich sag mal so, Techniker und der große Hexer, der hier durch Hollywood rumgereicht worden ist. Also das war auf jeden Fall nicht, der hatte so einen kleinen Wirkungskreis. Und die Schnittarbeit selber, muss ich sagen, Szenenübergänge durch die Wüste zu gehen, das sind ja zum größten Teil ja Montagen, die hier passieren. Ich hätte mir tatsächlich wirklich ernsthaft gewünscht, weniger von diesen gesamten Überblendungen zu haben, weil du hast ja teilweise 3-4 Überblendungen übereinander, um den Weg von A nach B darzustellen. Und manchmal hätte ich mir einfach nur gewünscht, gebt mir bitte eine einzige Kameraeinstellung. Die Kamera ist auf den Schienen. Wir bewegen uns ein bisschen mit, wir arbeiten mit wirklich der Tiefe, mit den Dünen zum Beispiel. Also richtig schöne Warner einfach mal reinmachen. Ja, das ist ja auch effektiv. Und hier sind die einfach, diese ganzen Einstellungen, dieses Laufen, die sind hier einfach überblendet worden. Das fand ich dann auch ein bisschen irgendwann, also ermüdend, weil, ja, ich weiß, dass Zeit vergangen ist, das ist mir klar, aber das war dann, und ich konnte dann halt auch die Wüste dann auch gar nicht so genießen, weil du nach ungefähr 10 Sekunden dann schon wieder die Überblende zur nächsten Einstellung hast, dass die Lichtverhältnisse wieder offensichtlich auch ganz anders sind. Ja, einmal steht die Sonne sehr tief, dann steht sie wieder sehr hoch und du merkst es schon, ich habe dabei schon Zeit gehabt, natürlich auch drauf zu schauen, ne, was passiert denn da halt auch im Bild, und muss wirklich sagen, also im Schnitt hier hätte man wirklich mehr machen können, aber die haben ja damals ja auch nicht Over-Shoulder-Dialoge gedreht, sondern eben halt, wie wir es schon letztens hatten, die klassischen Zweier. Bloß, dass die hier teilweise statisch dastehen, und das ist halt wirklich so, da braucht der Film wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit für so eine Zweier mit einer statischen Kamera. Das ist schon ganz schön hart, und alles, was in Richtung die Figuren sind in der Aktion zum Beispiel, da hätte man viel eher mal aus einer Situation rausschneiden. Hier gibt es so viele Situationen, wo man die Bewegung hätte reinschneiden können, und der Editor, der hat es halt nicht gemacht. Und da stelle ich mir schon die Frage, was ist denn da los? Und dann gibt es natürlich auch noch Axtsprünge. Also, und das ist dann auch so ein, das fühlt sich dann wie Jump Cuts an. Du springst sozusagen in eine andere Kameraeinstellung rein, die aber auch sehr total ist. Also von einer Halbtotale in eine Totale, aber die sind trotzdem von der Einstellungsgröße sehr groß und recht dicht beieinander, und das fühlt sich dann alles an wie so schlecht montiert. Also da muss ich wirklich echt sagen, da hätte es andere Wege geben können. Ich bin da nicht ganz so. Wollte ich mal fragen, ist dir das so auch aufgefallen oder findest du das gut?
Mir sind die Dinge auch aufgefallen, aber ja, ich bin jetzt wieder der Konterpart. Ich muss sagen, auch da hat dieses, ich habe den Film immer wieder gesehen und dann auch immer genauer hingeguckt. Auch da muss ich sagen, ich habe für mich persönlich da das Positive drin gefunden. Und das bezieht sich jetzt auch auf den gesamten Fluss dieses Films. Der Film ist sehr, sehr langsam. Und die ganzen Cuts und die Einstellungen, die sorgen dafür, dass der nicht schneller wird, sondern im Gegenteil, dass eigentlich noch ein bisschen mehr auf die Bremse getreten wird. Und gerade dieser Schlusspart, ich würde jetzt mal sagen, ja, das letzte Drittel wäre zu viel gesagt, ist eher so das letzte Viertel ungefähr, ne? Wo sie sich wirklich durch die Wüste schleppen, wo Bratzi sich vom Acker gemacht hat, und die sind da unterwegs und schleppen sich, Wasser geht aus und so weiter und so fort. Da wird's halt nochmal langsamer, weil dann diese Gefahren nicht mehr dazukommen, nicht mehr die Ablenkung dazukommen, sondern wirklich sich einfach Menschen durch die Wüste schleppen. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe dieses Tempo. Ich mag das total gerne, weil wenn man auf die Filme von heute guckt, Abenteuerfilm von heute, nehmen wir sowas wie Fluch der Karibik, da geht es rums und Peng und Piff und Puff und jede Sekunde muss was passieren. Und wirklich, es darf keine Sequenz sein, ohne dass irgendwo was hergeflogen kommt, irgendwo irgendwer runterplumpst und so weiter und so fort. Die Filme in den 50ern funktionieren anders. Und der hier, der mag sich sehr langsam anfühlen, aber wenn man jetzt den Vergleich zieht zu anderen Abenteuerfilmen aus der Zeit, das kann ich jetzt auch nochmal aus den letzten Tagen sagen und generell aus der Vorerfahrung, der ist nicht so viel langsamer. Der ist langsamer als manche Vertreter, aber ich glaube, was den Durchschnitt angeht, in einem relativ normalen Spektrum. Und ich finde, hier ist das Schöne, dass ich schlussendlich in einem Abenteuerfilm, der mit drei Menschen, die sich alleine durch die Wüste schleppen, über unglaubliche Entfernungen und eine Einöde, wo über viele, 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 viele Kilometer nichts passiert, ich bekomme das ein bisschen spürbar gemacht. Und zwar nicht so, dass mich das nervt. Ich gucke diesen Film, der geht, keine Ahnung, der geht fast 2 Stunden, ne? Und das, ich habe da keine Langeweile. Ich weiß, das geht anderen Menschen anders so, aber da kann ich nur ganz persönlich von mir sprechen. Ich bin da drin. Ich bin die ganze Zeit da drin. Da für mich das Drehbuch besser funktioniert als für dich, habe ich da auch nicht diese Bruchprobleme, wo ich dann irgendwie rausgerissen werde, sondern ich spüre die ganze Zeit, und da bin ich wieder bei dieser Entfremdung. Ich spüre die Entfremdung auch durch diese Langsamkeit. Die schleppen sich da durch, die sind in sich drin, die sind isoliert voneinander, und das machen mir diese langsamen Dinge, auch durch diese Dialoge, auch durch diese Schnitte, auch durch diese ganze Trägheit, die da reinkommt, das macht's für mich noch greifbarer. Das macht für mich halt diesen Kern des Films, diesen doch unangenehmen Kern des Films, für mich spürbarer. Und ich finde es schön, dass es diese Abenteuerfilme gibt, und das muss ich jetzt ganz allgemein sagen, das ist nicht nur bei dem so, wo sich zum Beispiel auch Menschen durch den Dschungel schlagen und das einfach mal unglaublich lange dauert, weil Dschungel einfach so ist. Da fliegt nicht aus jeder Ecke eine Kokosnuss gegen den Kopf, da springen nicht ständig irgendwelche Einwohner des Waldes aus den Ecken und ballern durch die Gegend und so. Das passiert halt oft über viele hundert Kilometer nicht. Und so ist das hier in dieser Wüste auch. Der Film bietet total viel, aber eben nicht zu viel. Der hat kein Dauerfeuer, sondern der hat eine Ruhe drin. Der hat die Ruhe in der Musik, der hat die Ruhe in den Bildern, der hat die Ruhe in den Farben, der hat die Ruhe in der Wüste und oft auch die Ruhe der Charaktere, die eben einfach Gespräche führen und manchmal eben auch nur Zweiergespräche führen und manchmal dann eben auch bei gedämpftem Licht der untergehenden Wüstensonne. Und ich persönlich finde das schön. Ich kann da ganz, ganz viel draus ziehen. Ich ziehe da ganz viel wirklich, deshalb habe ich das am Anfang genannt, diesen Begriff. Ich ziehe da ganz viel Abenteuerfeeling raus. Denn irgendwie bin ich mit auf dieser Reise und kann mich da selber richtig reinfühlen, kann mich in diese vertrackte Situation reinfühlen, kann mich in diese Isolation reinfühlen, aber eben auch in diese Freude, wenn sie was finden, wenn dann plötzlich doch das Wasser da ist und wenn plötzlich eine Stadt auftaucht, die überhaupt nicht das ist, was alle erwartet haben, und ein Ort, den es zu erforschen gilt, der irgendwie mystisch ist, aber dann trotzdem so unglaublich greifbar. Das ist ein Ort, der uns ganz langsam näher gebracht wird, der überhaupt nicht super aufgeregt ist, der nicht mit einem riesen Orchester um die Ecke kommt, sondern es sind Ruinen. Und es ist halt so, wie ich mir das auch vorstelle, wie es wirklich ist. Normalerweise kommen Abenteurer nicht an irgendeinen Ort, die Sonne geht plötzlich auf, gleißendes Licht und Fanfaren spielen. Eigentlich ist es doch so wie hier, dass sich Leute zu so einer Anlage schleppen, die ersten Steine finden, fasziniert sind davon, aber erstmal irgendwie überleben müssen und sich Wasser ins Gesicht klatschen und dann auf sehr langsame Art versuchen, diesen Ort, der eigentlich recht trist und karg ist und irgendwie mitten im Nichts liegt, irgendwie versuchen zu erkunden und etwas zu finden und auch irgendwie einen Sinn in dieser Reise zu finden. Und wenn dann Menschen auch noch so entrückt sind wie hier, tun sie das teilweise auch einfach mal alleine, weil sie voneinander auch die Schnauze mal voll haben, weil dieser Stress dieser Reise zu groß ist, weil die Zeit so lange zusammen anstrengt und diese Hitze so anstrengt und diese Suche so anstrengt und diese Wasserlosigkeit so anstrengt. Und ich gucke diesen Film und ich spüre dieses Abenteuer. Und ich verstehe, dass das für dich ein negativer Punkt ist, aber für mich sind genau sowas die Stärken dieses Films, weil ich davor sitze und auch das Unangenehme spüre. Das Lange, das Langsame, das Verschrobene, das Seltsame.
Also das ist ja total.
Darum mag ich diesen
total
Film.
Verrückt. Du sagst es manchmal, also manchmal ist ja die Wahrnehmung, es ist verrückt, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist, sagst du ja manchmal. Und ich habe das Gefühl, du redest hier von einem ganz anderen Film. Im letzten Viertel gebe ich dir so ein bisschen mit, weil tatsächlich die Bedrohung dann spürbar ist, wo der dann auf und davon ist mit den ganzen Eseln, die in Wirklichkeit aber eigentlich Dromedare waren. beziehungsweise war ja auch ein Pferd noch mit dabei, aber sei es drum. Da war die Bedrohung da. Der Typ ist weg, die haben nichts, sie haben kein Wasser mehr und müssen sich durch die Wüste schleppen. Da, genau da, zum Schluss. Da habe ich das, da habe ich die Bedrohung. Da spüre ich tatsächlich auch das erste Mal wirklich so richtig, richtig diese Wüste. Da, also dass das auch so bedrohlich ist eben halt, weil uns ist vor Augen geführt worden, das ist jetzt hier gefährlich, ja. Das wird nicht nur behauptet, sondern wir sehen, was die Konsequenzen sind. Und die sind auch kurz vorm Sterben. Also da funktioniert der Film tatsächlich sehr gut. Aber bis zu der Stadt funktioniert es überhaupt nicht. Das, was du beschrieben hast mit dieser Isolation, das verwundert mich. Ich habe zu keiner Sekunde gedacht, dass die isoliert sind, weil die mir nie so dargestellt worden sind. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe, so ein schöner One-Shot, ein langer Shot, wo du wirklich siehst, wie lange das dauert, wie die von A nach B kommen. Das würde mir Isolation ja irgendwie vermitteln und nicht diese ganzen Überblendungen, wo Leute irgendwo durch die Wüste hoppeln. Also das war es nicht. Und weil du sagst, es ist die Stadt.
Nicht mal in dieser Oase, Da habe ich das nämlich ganz, ganz stark, wo sie da in dieser Oase sind und die Weite dahinter mit diesem, ich glaube, es ist ein Sonnenuntergang in diesem Fall.
Das ist eine fantastische Szene und die sieht toll aus. Also wirklich, also habe ich gedacht, meine Güte, was für eine tolle Szene. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die da, es gibt so einen Moment, was ich vorhin gesagt habe, wo die diese Stadt so im Hintergrund so schillern sehen, wo die diese Fata Morgana halt sehen, wo ich so einen kurzen Moment hatte, oh cool, jetzt kommt sowas, ne, sowas Spannendes, sowas Mystisches kommt jetzt mit rein. Ne? Der Titel gibt es ja auch her. Du erwartest ja auch das große Mysterium. Und dann kommen wir dann in diese Totenstadt, dieser Stadt der Verlorenen. Und also, wenn die unten sind, ist es cool, weil ich weiß, geil. Sets, schöne alte Sets. Ich liebe alte Sets. Mich stört es nicht, wenn es nach Sets aussieht. Das ist trotzdem toll. Man sieht die ganze Mühe. Aber wenn die da oben rumlaufen, weiß ich ganz genau, okay, die sind in irgendeinem also wahrscheinlich in irgendeinem museumsartigen Objekt müssen die sein, weil alles ist strahlend weiß, alles ist gepflegt, alles ist sauber und natürlich sind die natürlich unter sich, das heißt von unten nach oben filmen. Da weißt du ganz genau, dass da im Hintergrund auf jeden Fall irgendwo Zivilisation oder in dem Fall war es halt das Meer, ne? Und dann siehst du auch noch ein paar grüne Pflanzen, das auch noch, wo ich denke so wie, ah nee, das hat nicht funktioniert. Aber wenn die da unten sind, muss ich wirklich sagen, cool, so Kellergewölbe, Katakomben irgendwo ins Dunkle absteigen, ins die Fahrt sozusagen oder das Abseilen ins Ungewisse, das ist cool. Das sind Momente, davon hätte ich gerne dann mehr gehabt. Aber auch da habe ich keine Isolation gespürt. Also so gar nicht. Ja.
Spannend, ja. Was ich dem Film, das muss ich mal als Seitennote reingeben, sehr zugute halten möchte, das ist nämlich wieder so ein Ding generell. Die Abenteuerfilme der 50er haben manchmal das Problem, dass gerade so diese in Anführungsstrichen fremden, exotischen Kulturen oftmals gerade aus heutiger Sicht nicht besonders feinfühlig dargestellt sind. Und das ist jetzt sehr vorsichtig formuliert. Da ist dieser Film allein durch das Setting, durch den Aufbau und dadurch, dass es sich ja größtenteils einfach um ein Kammerspiel mitten in der Wüste nur mit drei Personen handelt, finde ich, der hat das ganz ordentlich umschifft. Oder wie hast du das
gespürt? Hast du den Anfang noch auf dem Schirm mit dem mit diesem
ja, den Anfang halben ich auf dem Schirm,
Stadthalter,
ja.
Der auch gleichzeitig Polizist ist und bestechlich ist und alles für Geld macht und ich finde, das ist jetzt nicht, um eine andere Kultur darzustellen, so der charmanteste Einstieg, um es so zu formulieren. Aber ansonsten gebe ich dir recht, also wenn man den Anfang weglässt, finde ich das tatsächlich sehr charmant gemacht alles.
Oh, ehrlich gesagt, selbst das hat mich jetzt wirklich null gestört, weil das gibt's ja auch. Also wenn man jetzt mal an irgendwelche Detektivfilme in England denkt, da läuft das ganz genauso oder so. Also das ist jetzt einfach was, was einfach als filmisches Mittel wirklich unfassbar oft vorkommt. Ne? Das weiß ich jetzt nicht. Kann man so drauf gucken, ja, aber es hat mich jetzt wirklich, also nicht gestört an der Stelle.
Eine fremde Kultur irgendwo in Afrika darzustellen als erstmal grundsätzlich halbkriminell, bestechlich beziehungsweise, ne, also das ist ja der Einstieg des Films, also da kann man schon mal sagen, das ist jetzt vielleicht nicht sehr glücklich gewählt, um das vielleicht so auszudrücken halt. Das ist aber jetzt auch keine Kritik an dem Film, sondern weil du die Frage explizit so gestellt hast. Aber unabhängig davon, der Rest des Films, ja, gebe ich dir recht, finde ich das sehr schön, wenn die, sind das Berber oder was sind das?
Tuareg haben wir da einmal und dann haben wir noch den, da habe ich jetzt den Namen tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, wo ja. Er mit ärztlicher Hilfe quasi darunter geht, da fällt mir jetzt wirklich gerade der Name nicht ein, aber auch da fand ich sehr gut dargestellt und respektvoll dargestellt.
Tatsächlich auch und ich finde es auch krass, dass man da auch nicht mehr davon sieht, also dass die immer im Verborgenen bleiben. Also das hat da auch schon wieder was Mystisches,
ja.
Ist aber tatsächlich ja nur die Vorbereitung für das ganz Ende sozusagen.
Aber irgendwie trotzdem eine Szene, die im Gedächtnis bleibt und die, du hast es gesagt, ja, mystische Stimmung, die hat irgendwie sowas ganz, ganz Besonderes. Da kommt mein Kinderabenteurerherz, das schlägt da direkt ganz schnell.
Ja. Das fühle ich. Das fühle ich an der Stelle. Und müsste, wenn ich das richtig gesehen habe, auch die einzige echte Nachtszene draußen gewesen sein.
Da kannst du recht haben. Ich denke jetzt gerade noch über die eine Oasenszene eben nach, wo dieses Gespräch stattfindet. Aber da ist es getrickst, ne? Obwohl, nee, da müsste es auch zumindest so eine Dämmerungsszene sein.
Die haben, also da muss ich wirklich sagen, also Hut ab, also der Mix zwischen Studio und Day for Night ist ja teilweise sehr gut. Die Wüste bietet sich allerdings auch an für Day for Night, weil du hast keine Bäume oder irgendwas, wo die verräterischen Schatten sind und viele andere Dinge halt, sondern das ist alles sehr weich und fließend. Und da ist Day for Night dort sehr einfach. Und wenn du mit einem richtig guten Filter arbeitest, das haben die ja auch gemacht, da funktioniert das ganz gut. Weil bei dem einen Shot dachte ich mir so, Alter, ist das jetzt Nacht oder ist das jetzt Day for Night? Aber immer wenn die Wüste trotzdem gut ausgeleuchtet ist, weißt du, das kann eigentlich nur Day for Night sein, weil so krass hell ist der Mond nicht. Beziehungsweise der ist zwar hell genug, aber nicht hell genug für die Kameras, die sie damals hatten. Und dann ist es im meisten Fall per Ausschlussverfahren dann halt Day for Night. Aber gut gemacht an der Stelle. Und die eine Nachtszene, also da muss ich wirklich sagen, also echt toll, also wirklich toll. Also da war ich echt beeindruckt.
Wie fandest du die eine Effektszene?
Die eine Effektszene, hilf mir mal bitte auf die Sprünge.
Ist sie dir aufgefallen?
Also
ja, mit den Fledermäusen. Die Fledermäuse, die quasi aus von unten aus dem Boden rauskommen, in den Himmel und durch die Gegend flattern.
Das ist ja nicht die einzige Effektszene. Ich dachte, du meintest jetzt auch die Stadt, ja. Die man da im Hintergrund sieht.
Ich meinte jetzt richtig Creature-Effekt-mäßig. Also jetzt nicht was jetzt irgendwelche Hintergrundeffekte angeht, beziehungsweise irgendwelche Matte-Paintings angeht und so weiter und so fort, sondern na, also da sind es halt richtig rein rotoskopierte Fledermäuse und man sieht es halt auch sehr offensichtlich, aber ich mag das persönlich ja gern. Daher kam die Frage, wie das für dich so war.
Du siehst sofort, das ist alles ein riesengroßer Hokuspokus und Schwindel und das macht Spaß. Es macht halt einfach Spaß. Es hat wirklich einen Charme. Du weißt, dass es Quatsch ist. Ich habe mir kurz die Frage gestellt, scheiße, wie haben sie es gemacht? Haben sie sozusagen so mit Trickfilm-Animationen so drüber gelegt? Aber die müssen es ja trotzdem reinrotoskopiert haben. Also wirklich Frame für Frame, das da mit einer Schablone drüber gelegt und das ist schon eine Sauarbeit.
Auf jeden Fall, aber auch echt irgendwie eine schöne Arbeit. Ich mag diesen Effekt rein visuell total gerne. Den sieht man damals, du hast vorhin Sindbad, ne, hast du erwähnt, da kommen solche Sachen auch vor und so. Also das in dieser Zeit, diese Effekte haben so eine eigene Magie irgendwie. Das leider aber nicht bei jedem Film. Ich habe hier vor kurzem da noch den African Queen nochmal geguckt. Da sind diverse Effekte drin, wo ich dann heutzutage drauf gucke und denke, oh wow, da ist das tatsächlich nicht so gut gealtert. Das kann ich hier über Stadt der Verlorenen, was die Fledermäuse angeht, so nicht sagen. Das ist ziemlich cool gealtert irgendwie. Es hat noch diese Magie. So, was mich und meinen Zettel angeht, steuern wir langsam aufs Ende zu. Basti, hast du noch Fragen auf deinem Zettel?
Ich muss gerade kurz schauen. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir haben eigentlich soweit über alles gesprochen, was ich auf dem Zettel habe. Tatsächlich, ja, haben wir.
Ganz wunderbar, Basti. Dann würde ich dich bitten, da ich den Film ausgesucht habe und hier moderativ tätig bin, mach doch du mal bitte den Anfang für ein Fazit.
Also da hast du mir tatsächlich ja mal einen Film rausgesucht, mit dem ich wirklich zuerst mal eine Herausforderung hatte. Und ich schreibe ja normalerweise recht zügig, nachdem ich einen Film gesehen habe, auch eine Letterboxd-Review, weil ich das auch so wie als Tagebuch einfach führe. Und hier habe ich erst mal gewartet, nämlich auf unser Gespräch. Und du hast mir da zumindest so in 2, 3 Punkten tatsächlich so noch ein bisschen was an die Hand gegeben, wo ich denke so wie, okay, ja, also gerade was jetzt diese Themen angeht, dass die halt alle alleine sind, dass die alle eigentlich verloren sind. Das heißt also nicht die Stadt der Verlorenen suchen, sondern die Verlorenen zu der verlorenen Stadt eigentlich kommen. Ich finde das rein thematisch, das finde ich schon ganz cool und dass der Film das auch tatsächlich auch wirklich durchzieht. Das wirklich echt, das hast du mir da jetzt damit nahegebracht. Und ich habe den Film natürlich jetzt auch so ein bisschen so auch durch deine Brille gesehen. Das hilft natürlich halt auch einfach, um meine Kritikpunkte auch so ein bisschen noch abzusprechen, die ja auch berechtigt sind und die jetzt auch dafür sorgen. Also das ist kein herausragender oder wirklich richtig guter Film, aber es eben halt auch kein scheiße oder langweiliger Film, sondern ich finde, der hat eine Daseinsberechtigung. Den sollte man einmal gesehen haben. Aus verschiedenen Gründen bin ich der Meinung, sollte man den gesehen haben. Schon allein einfach nur als dieses Zeitdokument, was da für Leute damals in der Wüste von Libyen halt einfach gedreht haben, um dann eben halt dort einfach sich einfach dieses Setting, diese Wüste, diese ganze Landschaft anzuschauen. Das ist ja schon mal sehenswert. Also das finde ich ja schon Grund zu gucken. Wie die Leute da zusammen gewürfelt werden, wann sieht man denn bitteschön Sophia Loren und John Wayne zusammen? Du hast ja schon gesagt, danach nicht nochmal und davor auch nicht. Also es ist dieser eine Film. Deswegen ist es schon wert. Und ich betrachte diesen Film auch schon so ein bisschen so als Fingerübung für Henry Hathaway. Der hat davor schon ganz viele Filme gemacht, ja. Und danach nicht mehr wirklich so viel. Aber trotzdem ist das so ein, du merkst halt so, was macht denn so ein großer Auftragsstudioregisseur, was macht denn der so zwischendrin mal so und was probiert denn der aus? Und ich habe den Film auch so ein bisschen verstanden, da wollte auch bewusst ein bisschen was ausprobieren, weswegen es eben halt auch da im Drehbuch auch diesen Kniff gab, wo er sagt so, hey, los, komm, lass uns das mal machen. Wir wollen halt mal die ganzen Konventionen mal ein bisschen beiseite lassen und wollen mal gucken, wo uns das hinführt. So nehme ich das jetzt nach dem Gespräch wahr. Deswegen ich sagen muss, ja, vielen Dank für das Gespräch, weil das hat mir jetzt so ein bisschen geholfen, zumindest so für mich so einen Zugang zu dem Film da halt auch zu finden. Und in Summe kann ich wirklich sagen, vielen Dank für diese Filmerfahrung, die ich jetzt hier machen durfte. Ich wäre von alleine wirklich, wirklich niemals drauf gekommen. Also das kann ich wirklich sagen, hätte ich mir nie angeschaut. Und jetzt habe ich sozusagen so ein bisschen den Schritt in Richtung Abenteuer, aber eben halt auch Western wieder gemacht und werde mich da wieder langsam ein bisschen vortasten. Ich hab da ein bisschen Bock drauf. Das hast du jetzt losgetreten und dafür vielen Dank. Und das ist grob zusammengefasst ja so mein Mini-Fazit.
Oh, das freut mich sehr. Das freut mich sehr zu hören. Ja, ich habe lange überlegt, welchen Abenteuerfilm ich mitnehme, denn ich habe es ja gesagt, meine Geschichte mit dieser Art von Film und gerade mit diesen exotischen älteren Abenteuerfilmen, ich habe eine lange Geschichte damit und auch eine große Vita, was die Filme angeht und ganz viele Filme, die ich auch zu meinen Lieblingsfilmen zähle oder zu sehr besonderen Filmen zähle, aber ich dachte, ich bringe keinen mit von diesen Vorzeige-Beispielfilmen, kein Robin Hood oder sowas, ne, sondern ich bringe wirklich einen mit, der für das Kuriose steht, für das etwas anderes steht, der irgendwie besonders ist. Und du hast das wunderschön auf den Punkt gebracht. Ja, das ist ein Zwischenfilm von Hathaway. Und das ist ja ganz oft so, dass ich von großen Regisseuren, Regisseurinnen solche Zwischenfilme, solche eigenen Arbeiten, solche eher besonderen Arbeiten ganz besonders schätze. Und vielleicht spielt das ja auch mit rein. Mit rein spielt auf jeden Fall meine nostalgische Brille, dadurch, dass ich eine so lange Geschichte jetzt mit explizit diesem Film habe. Aber ich finde immer wieder neue Dinge da drin. Ich gucke den immer wieder gerne. Der hat für mich dieses Abenteuer-Flair. Der hat für mich Momente, wo ich immer noch entschlüsseln oder rätseln möchte, wo ich reinsteige und ganz neugierig bin, ob ich dann noch mehr entblättern kann, noch mehr finden kann. Oder ich kann auch einfach wirklich diese wahnsinnig tollen Technicolor-Bilder genießen und diese Klänge genießen und einfach die Wüste atmen. Und ich bin froh, dass wir den hier jetzt so besprechen konnten, denn vielleicht konnte ich ein kleines bisschen vermitteln, woher meine Liebe da rührt. Und was nicht heißen soll, dass ich nicht verstehe, wenn's Menschen gibt, ne, wie bei dir auch, wo es ganz viele Knackpunkte gibt, wo es ganz viele Dinge gibt, die hier vielleicht dann nicht funktionieren mögen oder irgendwie seltsam sind oder irgendwie auch mal vor eine Wand fahren für einen Augenblick oder jetzt wie bei dir sogar so krass, dass es rausreißt. Ich kann das sehen und verstehen. Mir selber passiert das hier in diesem Film einfach nicht. Ganz im Gegenteil, der hat für mich einen Fluss, einen ganz besonderen Fluss und eine ganz besondere Atmosphäre, Stimmung und Bildgewalt halt eben auch noch dazu. Und all das macht für mich das Ganze hier zu einem fast ganz runden Film mit kleinen minimalen Abstrichen, über die ich aber größtenteils auch ganz gut wegsehen kann, einfach weil der Film mich so mitträgt und ja, irgendwie auch Pate steht eben für diese Ära von Filmen, die ich so mag. Und auch Pate steht dafür, dass ich eigentlich echt auch viele John Wayne Filme sehr gerne mag. Nicht so unbedingt diesen Kriegskram und so, das gucke ich nicht so gerne. Und auch nicht so die ganz verbissenen Werke, aber die besonderen, die ruhigeren, manchmal die etwas abenteuerlastigen oder eben auch die tieferen Western. Und wenn ich zu einem John Wayne Film greife, dann der hier liegt auf jeden Fall in dem Stapel mit drin. Und ja, die Stadt der Verlorenen ist mir irgendwie ein Anliegen, euch auch da draußen den so ein bisschen näher zu bringen, weil der einfach ganz, ganz tief unter fast jedem Radar fliegt. Es ist nicht der Film für jede Person, ganz bestimmt nicht. Man muss Bock haben auf dieses alte Kino, auf diese eher eher simple Grundgeschichte, die man auch aus ganz vielen anderen Filmen oder Medienbüchern, wie auch immer, kennt. Aber wenn man Lust hat auf ein Kammerspiel, ein Charakterkammerspiel in so einem Setting, was eben nicht in einer Kammer spielt, sondern in den unendlichen Weiten einer solchen brennend heißen, glühenden Wüste, dann ist das hier absolut ein Tipp. Ich gebe auch noch einen Tipp für ein gutes Double-Feature, denn ein weiterer Abenteuerfilm, den ich heute bewusst noch nicht genannt habe, der für mich aber eine sehr, sehr gute Kombination mit diesem Film bietet, ist Der Flug des Phönix, der alte natürlich, nicht das Remake, wo man auch ein Kammerstück in den unendlichen Weiten der Wüste hat, aber trotzdem nochmal ganz anders. Man kann beide Filme unglaublich gut nacheinander genießen, die haben beide ganz besondere Stärken. Auch Der Flug des Phönix hat die ein oder andere Schwäche mit drin, aber auch da ein wahnsinniges Star-Aufgebot. Ja, das nur mal so noch als kleine Randnotiz und als kleinen Tipp, wenn man Bock auf mehr hat.
Hörempfehlung dazu. Flug des Phönix wurde vor ein paar Wochen von den lieben Kollegen der Zauberlaterne besprochen. Hört doch mal rein, das lohnt sich.
Ja, und der Film lohnt sich definitiv auch sehr. Wirklich, wirklich tolles Ding. Mhm. Und für mich persönlich eben Die Stadt der Verlorenen. Auch ein richtig tolles Ding. Und ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch, Basti. Das war schön. Danke, dass ich den mitbringen durfte. Das war mir ein großes Anliegen. Und obwohl ich auch den nächsten Film, der da kommt, aussuchen durfte, magst du ihn kurz ankündigen?
Sehr gerne. Wir reisen wieder in das Jahr 1979. Wir erinnern uns alle, Alien kam raus oder auch von Cronenberg zum Beispiel kam raus Die Brut. Aber hier reisen wir zu Don Coscarellis Das Böse, also Phantasm. Da freue ich mich sehr drauf in unserem Horror-Oktober-Spezial.
Ja, das wird fantastisch, um mit einem ganz miesen Wortwitz hier zu enden. Es war jetzt aber auch ein erstaunlich langes Gespräch für diesen Film. Ich war mir nicht sicher, wie lange wir darüber wohl sprechen würden, weil es jetzt kein riesengroßer Film ist. Aber ich finde es ganz schön, dass wir auch in das Thema Abenteuerfilm jetzt ein bisschen mit eingestiegen sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eben auch irgendwann mit einem Western oder auch einem anderen Abenteuerfilm nochmal um die Ecke kommen. Denn das Genre macht einfach Spaß. Ihr da draußen, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Basti, dir ganz, ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Und einen wunderbaren Abend.
Ahoi.